Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Wir begrüßen ihn zurück aus der tschechischen Hauptstadt. Wir waren ja in Ostwestfalen. Er war in, ist Prag schon Osteuropa? Ich glaube schon. Tino Meyer ist in Leitung. Tino, wir sagen zunächst mal Chapeau. Ich ziehe alle Hüte dieser Welt für das Meistern des Prag-Marathons. Und man muss es tatsächlich sagen, unter 3 Stunden. Und das nötigt mir allergrößten Respekt ab. Herzlichen Glückwunsch.
Ich wollte mich eigentlich mit Dobry Dien oder sowas melden, aber da bin ich mir ähnlich wie du nicht genau sicher, ob das korrekt ist, so wie mit dem Osteuropa. Insofern sage ich Hallo Jens. Ja, ich bin zurück aus der Hauptstadt Tschechiens und habe leichten Muskelkater und es war ein ziemlicher Ritt da am Sonntag.
Tino, ich habe zu Beginn unserer launischen Folge 3 Fragen. Frage Nummer 1. Wieso ist Tino Meyer in einem Land, was kulinarisch für vieles bekannt ist, aber nun nicht unbedingt für Pasta, am Vorabend seines Marathons Pasta?
Die Antwort müsste ich dir gar nicht geben, die kann dir praktisch jeder Hobbyläufer geben. Du weißt doch, was am den Tagen vor in einer langen Ausdauerbelastung ist. Das Fachwort
dazu. Mir hat ein Experte gesagt, es ist umstritten, ob man das unbedingt am Vorabend machen muss. Es hätte vielleicht ja auch gereicht, wenn man sich schön Knödel mit Gulasch reinpfeift.
Und da ist wieder nur die Hälfte der Wahrheit richtig, nämlich Teil 1 von dem, was du sagtest. Dein Experte hat recht. Es reicht nicht nur am Vorabend, sich mit Pasta den Bauch vollzuschlagen und das sogenannte Carbo-Loading zu betreiben. Das ist schon besser, wenn man es 2-3 Tage vorher tut. Das habe ich auch gemacht in Deutschland. Und jetzt kommt der unwahre Teil deines Satzes, es ist am Vorabend des Marathons immer schlecht. Egal wie viel Pasta du bisher gegessen hast, wenn du dir noch Knödel und Gulasch in den Bauch reinhaust, weil das merkst du, glaube ich, bei Kilometer 10, weil die Wampe dann ganz schön auf dem Kopfsteinpflaster von Prag hin und her wumpert.
2. Frage, wieso trinkt Tino Meyer in einem Land mit vielen Brauereien und mit dem höchsten Pro-Kopf-Bierverbrauch weltweit am Vorabend seines Marathons ein alkoholfreies belgisches Bier?
Da wiederum müssten wir den Italiener meines Hotels befragen. Ich war ja froh, als ich nach dem Dynamo-Spiel, was ich ja natürlich geguckt habe und wo ich fast noch hätte arbeiten müssen, wenn es den Kollegen Oppi und den Kollegen Kubata nicht gegeben hätte. Da wäre ich also
das
noch
hätte mir aber leid getan.
Nee, das muss es nicht. So soll das gar nicht klingen. Also ich habe ja zu dir gesagt, ich hatte auch Headset dabei, ich wäre zu allem bereit gewesen. Bin ich dann runter und war froh, dass im Hotelkomplex gleich ein Italiener war und so falsch wie praktisch der Gulasch mit den Knödeln ist, so falsch wäre es dann eben auch mit dem Alkohol, dachte ich mir, also ein alkoholfreies Bier, weil Pilzdurst hatte ich schon. Und das einzige Pilz, was dich jetzt wenig überraschen wird in einem Land mit vielen Brauereien, dass die natürlich kein alkoholfreies Bier haben, das einzige alkoholfreie Bier war das des belgischen Anbieters. Und das gab es auch nur 0,33 Liter Flaschen, weshalb ich 2 trank.
Und jetzt die wichtigste Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde und die jetzt schon vorausschauend ist. Du kannst dir es vielleicht denken. Die wichtigste Frage lautet, fährt Tino Meyer nach Mannheim?
Da kann ich nur mit 4 Buchstaben antworten, nein.
Was? Aber du hast uns doch versprochen. Du hast doch versprochen.
Ich habe es in Aussicht gestellt. Ich habe es in Aussicht gestellt. Ich werde aber in der guten Tradition folgend die Pressekonferenz besuchen. Die ist immerhin
vom Trainer, glaube ich, sogar ermahnt worden, dass deine Bilanz so gut ist, dass du eigentlich schon nach Bielefeld hättest fahren müssen. Für Bielefeld hattest du noch eine gute Ausrede. Auf die Ausrede für Mannheim bin ich jetzt ehrlich gesagt gespannt.
Ne, da gibt es keine Ausrede. Es reicht ein Punkt in Mannheim, das werden wir ja später jetzt auch gleich nochmal feststellen. Und den Punkt wollt Dynamo immer, ob ich dabei bin oder nicht.
Also für mich bricht hier gerade eine Welt zusammen.
Ach Jens, Kopf hoch, Junge. Du musst es positiv sehen. Du musst es machen wie Thomas Stamm. Du musst nach dem Bielefeld-Spiel sagen, alles ist gut, weil alles ist im Lot. Und wir machen alles nochmal so wie vergangenen Samstag. Mit einem Unterschied, dass ich am Sonntag kein Marathon renne. Ansonsten wird der Samstag nochmal kopiert. Und wir fangen natürlich 2 Stunden, 2,5 Stunden eher an zu spielen.
Mhm. Na ja, gut, wenn du meinst.
Jetzt habe ich dir ein bisschen den Stecker gezogen, oder?
Ja, definitiv.
Werbung.
Am 1. Juni-Wochenende, also zum Pfingsten, wird es feierlich in Radeberg beim großen Bierstadtfest rund um den Brauereiausschank. Bis zum Marktplatz wartet ein buntes Bühnenprogramm, unter anderem mit dem Kollegen Robert Drexler, für Jung und Alt. Und das Ganze kostenlos, also ohne Eintritt. Und für alle, die selbst aktiv werden wollen, am 7. Juni, das ist der Samstag, ab 14.30 Uhr steigt wieder das legendäre Bierfass rollen. Also wer Lust hat mitzumachen, jetzt anmelden auf bierstadtfest.de. Tino, wir wollen noch erwähnen, weiß ja gar nicht, wo du am Samstag da bist, in Prag wirst du das Spiel nicht verfolgen. Es gibt wieder ein großes Public Viewing in der Jungen Garde. Das hat sich am Samstag gelohnt, auch wenn es noch nicht den Aufstieg gab. Es waren über 4.000 mit dabei, es war ausverkauft, trotz regnerischem Wetter, war eine tolle Stimmung. Auch dort haben 120 Sekunden gefehlt, klar, die Menschen waren dort auch ein bisschen enttäuscht.
Es war zwar schade, aber ich denke mal, es ist besser, als dass wenn wir 3-0, 4-0 verloren hätten. Am Ende fühlt sich ein bisschen wie eine Niederlage an, aber war am Ende ein gutes Spiel von beiden Seiten aus.
Wir haben nichts verloren, wir haben einen Punkt geholt und nächste Woche machen wir es dann halt perfekt.
Also wir steigen trotzdem auf, aber es war heute schon ein herber Rückschlag, die letzte Minute dann.
Mein Tipp war 1-1, haben beide verdient, aber naja.
Ich sehe es genauso. Ich kann mich bloß anschließen, wie gesagt. Man ist traurig, schaut, dass wir das geschafft haben, auch nächste Woche.
Ich sag mal so, mit der Leistung kann man sich in der zweiten Liga sehen lassen. Sag ich mal so. Gut, dass dort sowas passiert halt, kannst du nicht machen, aber ja.
Aber aufsteigen, du musst immer uns sicher.
Es wird eine Neuauflage geben und am kommenden Samstag wird man auch dort das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden ab 14 Uhr übertragen.
Wie ich schon sagte, wir kopieren den Samstag einfach nochmal und haben den Vorteil, dass am Ende ein 1-1 diesmal, egal ob das Tor in der ersten oder in der siebten Minute der Nachspielzeit fällt, dass ein 1-1 immer das richtige Ergebnis wäre. Mhm. Aber ich bin optimistisch, dass es vielleicht sogar mit dem Sieg klappen könnte.
Gut. Ich hatte gehofft, dass du sagst, du fährst nach Mannheim. Wirklich, insgesamt, weil du es eigentlich auch versprochen hattest. Muss ich sagen. Aber gut. Vielleicht zum Ende der Folge frage ich dich nochmal. Jetzt gehen wir erstmal rein in unsere Diskussion. Wir sind zu viert heute mal. Freue ich mich sehr und freue mich über mal wieder seinen Besuch. Und zwar ist er für die Kollegen der Bild und vom MDR tätig. Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Guten Tag, Jens.
Und er war mit mir in Bielefeld. In der Schüko Arena, schreibt für die Kollegen der Sächsischen Zeitung und sächsische.de, Timotheus Eimer. Timo, guten Tag.
Guten Tag.
Männer, guten Tag. Wir fangen mal Dynamo unabhängig erstmal an. Da haben wir dann eine Menge zu besprechen. Sind denn alle nervös geworden? Sind alle verrückt geworden im deutschen Fußball? Wir haben jetzt noch 2 Spieltage zu absolvieren. Wolfsburg, Fürth, Schalke, Köln und Dortmund 2 wechseln kurz vorm Saisonende nochmal die Pferde. Ist da so quasi der erste FC Kaiserslautern vor 4 Jahren die Mutter aller Trainerwechsel, wo man sagt, kurz vor Saisonende, das könnte nochmal funktionieren, das könnte nochmal so eine Initialzündung bringen. Wir erinnern uns ja alle, Marco Antwerpen kurz vor der Relegation, dann kam Dirk Schuster. Gut, das Ergebnis ist bekannt, das möchte ich jetzt hier nicht nochmal kurz auswerten. Es ist ja jetzt nicht der erste Trainerwechsel in den letzten Wochen. Es ist im deutschen Fußball ein Wabern, ein Nervössein. Unfassbar.
Ja, man muss sie dann immer jeden Fall für sich nehmen. Also erstmal im Abstiegskampf kann ich sehr, sehr viel verstehen. Das muss man nochmal sagen. Da geht's echt oft um Existenzen. Also da verstehe ich's. Und jetzt gerade Fall BVB 2, den du ansprichst, da war es ja ohnehin so, der Wechsel hätte im Sommer stattgefunden. Irgendwie gab es dort auch wirklich eine ganz schön beängstigende Abwärtsentwicklung in den letzten Spielen. Also das kann ich dann schon nachvollziehen. Schalke ist ein Extrafall. Ich glaube, darüber könnte man auch schon fast wieder ein Buch schreiben, was dort in dem letzten halben Jahr passiert ist. Also sollte man auch fast nochmal gefühlt in extra Kategorie verordnen. Und Köln dann wiederum ist halt so, ja, was soll man dazu noch sagen? Also ich sag eigentlich, in der Situation im Aufstiegskampf und wenn ich sehe, wie unruhig es in Köln schon im Herbst letzten Jahres war, wo sie ja dann aber nicht reagiert haben, verstehe ich jetzt von außen nicht ganz, aber wahrscheinlich gab es dort auch so viele interne Unruhen, dass das dann doch wieder irgendwie begründbar wäre.
Timo, sind wir nervöser geworden im Fußball oder ist das jetzt mal so eine, wie heißt es immer so schön, Momentaufnahme?
Ich denke, dass es einfach viel mehr Geld im Umlauf ist und dadurch viel mehr Existenzen dranhängen, viel mehr Arbeitsplätze. Und das sieht man ja jetzt immer, wenn es um was geht. In Köln geht es um den Bundesliga-Aufstieg, in Fürth um den Klassenerhalt in der zweiten Liga, bei BVB 2 eben auch um Talenteentwicklung für die Bundesligisten. Deswegen will man die schon unbedingt in der dritten Liga halten. Und wenn es darum geht, das ist einfach nochmal viel extremer, als das vielleicht vor 10, 20 Jahren der Fall war.
Ich glaube, die Ballung ist jetzt schon mal ungewöhnlich. Aber Patrick hat es, glaube ich, ganz gut erklärt. Jeder Fall für sich ist auch irgendwie extra. Und ich finde ja, um den Bogen mal zu schlagen, die gute Nachricht ist, dass man bei Dynamo die Ruhe bewahrt, obwohl der erste Matchball vergeben wurde.
Ja, aber also bei besten Willen, also ich glaube, davon sind wir ganz weit entfernt.
War ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, keine Frage, aber ich sag mal so, wir waren da in Dresden phasenweise, saisonweise sicherlich auch nicht weit weg, dass man so 2-3 Spieltage vor Schluss oder eben in der Situation, wo man dachte, ich fühlte mich jetzt in Köln daran erinnert, wo eigentlich nach außen alles gut läuft, Patrick hat es auch gesagt, und dass man dann reagiert. In Dresden steht das jetzt überhaupt nicht zur Diskussion, und als es zuletzt zur Diskussion stand vielleicht, nämlich vor einem Jahr, da hat man zu spät reagiert, und als es das vorletzte Mal zur Diskussion stand, nämlich die Relegation gegen Lautern, da hat man auch nicht reagiert. Insofern, ja, am Ende können es immer nur die Verantwortlichen bewerten, man kann halt von außen wirklich schlecht reingucken, und jeder Fall ist so krass unterschiedlich, wobei der in Köln, den finde ich schon extrem, weil da scheint das ja auch Methode zu sein, und da schließt sich dann der Kreis auch irgendwie zu Markus Anfang, der hat das ja auch schon mal in Köln erlebt.
Kauzinski, da hat man es gemacht, kurz vor Saisonschluss damals, um den Aufstieg zu retten quasi. Bei Capretti hat man es nicht gemacht, da sagen viele im Nachgang, da hätte man es vielleicht machen müssen, ähnlich wie Lautern. Und bei Anfang, du hast gerade gesagt, und da schließt sich der Kreis, hat man es wahrscheinlich zu spät gemacht, oder?
Ich sehe das auf jeden Fall so. Also Capretti war damals ein Fall, da hätte man reagieren müssen. Timo, du hast das ja richtig gesagt hier, es geht einfach heute um viel Geld, und gerade wenn es darum geht, in der zweiten Liga zu bleiben, musst du eigentlich alles unternehmen. Wobei ich jetzt Fürth nicht ganz so extrem abstiegsgefährdet sehe, dass sie jetzt das nur mit diesem Trainerwechsel hätten schaffen können. Das muss ich trotzdem nochmal ein Stück weit trennen. Im Endeffekt muss man jede Situation nochmal für sich analysieren. Ich fand Kauzinski richtig, ich fand es dann falsch, bei Capretti nicht zu reagieren. Ich fand es dann wichtig, an Markus Anfang festzuhalten, damals, als es die erste Winterdiskussion gab. Ich fand es dann falsch, ihn später so lange wirbeln zu lassen im zweiten Jahr. Und jetzt diese Saison haben wir zum Glück wieder komplett Ruhe gehabt. Und das würde ich mir im Endeffekt schon wünschen, weil ich glaube, auf Dauer bist du erfolgreicher, wenn du weniger die Trainer wechselst. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch so viele Wechsel insgesamt. Es gibt ja wenige Vereine, die sich kontinuierlich gut entwickelt haben.
Und das würde dann vielleicht auch den Bogen nach Bielefeld schlagen. Das hat ja Thomas Stamm am Wochenende und auch in den Tagen zuvor oft darauf verwiesen, die Entwicklung in Bielefeld, die aus der zweiten Liga abgestiegen sind, die sich dann schwer getan haben mit Mitch Kniart und dem Neuanfang in der vergangenen Saison, und die das aber durchgestanden haben. Und ja, ich glaube, jetzt will man in Dresden nicht zwingend mit Bielefeld tauschen, aber in allen anderen Drittliga-Standorten würde man das wahrscheinlich schon ganz gerne tun.
Naja, die stehen im Pokalfinale. Was denkst du, wie oft wir dort dieses Berlin, wir fahren nach Berlin am Samstag gehört haben, Tino? Also kannst du dir vorstellen, da wird von Kojos in Berlin und von T-Shirts und von was weiß ich nicht allem gesprochen. Also von daher, diese Beständigkeit, das Festhalten an Mitch Kniart hat sich dort definitiv ausgezahlt.
Selbst die Pressebändchen hatten DFB-Pokalaufdruck.
Das habe ich gesehen. Genau, Jens, du hast ja das eine oder andere dem Social-Media-Volk mitgeteilt, und ich sah immer dein grünes Bändchen vom DFB-Pokal. Ich dachte, du warst im falschen Stadion oder so, aber nee.
Das gab es tatsächlich. Es gab das Band vom DFB-Pokal, weil sie so glücklich sind mit ihrem DFB-Pokal. Kann man ja auch verstehen.
Gefühlt war es dann, wart ihr bei einem Pokal-Halbfinale?
Und gefühlt war es auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ich habe mal kurz geguckt und zitiere mal aus dem Live-Ticker von sächsische.de. Ich glaube, den hat der Bruder von Olaf Scholz, so was die Emotionen betrifft, gemacht. In einem niveauvollen und intensiven Spiel ist Dresden ganz nah dran an der Zweitliga-Rückkehr, kassiert aber kurz vor Schluss noch den Rückschlag.
Wenn alle emotional überkochen, musst du es einfach mal Olaf Scholz-like faktisch auf den Punkt bringen.
Da bin ich dann eher so der Gegenentwurf, würde ich mal sagen. Also in mir hat's am Samstag schon mächtig gebrodelt, gerade mit dem Schlusspfiff.
Und jetzt ist Schluss und jetzt ist aus. Und jetzt ist Ende. Dresden, heute war noch nicht der Tag. Aber ganz ehrlich, wir stehen wieder auf. Wir haben hier nichts verloren. Wir haben hier unentschieden gespielt. Wir richten die Krone bis zum nächsten Samstag in Mannheim. Und dann machen wir das Ding halt in Mannheim klar. Ich bin mir zu 100% sicher, dass unser schwarz-gelber Herzensverein in die zweite Bundesliga aufsteigen wird. Wenn nicht heute, dann am nächsten Samstag oder in zwei Wochen. Abgemacht, versprochen. Nicht traurig sein, Dresdner. Heute war es noch nicht so weit, aber es wird soweit sein. Das bin ich mir ganz sicher. Bielefeld gegen Dynamo Dresden 1:1.
Ich frage euch, Samstag 18.24 Uhr, 3. Mai, der Ausgleich fällt. Was habt ihr in dem Moment gedacht? Timo, du standst neben mir. Du hast schon zusammengepackt. Du hast das Handy gerichtet.
Ich hatte schon zusammengepackt, das Handy schon auf den Dynamo-Block gerichtet und war eigentlich bereit, auf den Aufnahme zu drücken, um quasi alle Emotionen einzufangen. Und dann habe ich den Ausgleich gesehen und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, da ist man ja ganz im Arbeitstunnel, dann ist heute ein bisschen weniger Programm, was ich zu erledigen habe. Aber es war auf jeden Fall sehr bitter für Dynamo.
Tino, du sagst, beim alkoholfreien Bier in Prag?
Ich lag im Hotelbett in Prag.
Allein?
Allein? Nein, mit meinem Laptop. Hatte den Laptop auf den Knien stehen, habe das Spiel verfolgt auf dem Handy und habe im Laptop den ersten Satz für die Aufstiegsmeldung geschrieben. Es ist wirklich so, als um 17.51 Uhr oder so ähnlich ging der Satz los, Jakob Lemmer, das Tor und so weiter. Und dann knapp eine halbe Stunde später stand fest. Und als ich das schrieb, wirklich, es ist genau in dem Moment fiel der Ausgleich. Da habe ich sofort jegliche Schreibtätigkeit eingestellt und bin im Bett noch ein Stück weiter runtergerutscht, weil und habe das dann bis zu Ende geguckt und wäre ja dann kurz danach fast wieder hochgerutscht, weil es gab ja noch die Chance von Stefan Kutschke. Ja, das war Samstag 18.24 Uhr ungefähr in Prag.
Na, mein Gedanke war, Mist, jetzt noch eine Woche warten. Also nach den 3 Jahren war das Warten eigentlich lang genug auf die Rückkehr in die zweite Liga und man hatte sich halt dann wirklich, also gerade so muss ich sagen, ab der 70. Minute, 75. Minute hatte man sich halt echt darauf eingestellt, dass es an dem Tag jetzt klappen wird. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht vorher mit einem Sieg in Bielefeld gerechnet hatte, sondern schon eher von einem Unentschieden ausgegangen war, aber dann war ja der Spielverlauf so und der Auftritt auch wirklich so vielversprechend, dass du eigentlich darauf gefasst warst, ja, sie schaffen es heute. Und dann, nee, diese Woche warten hätte man nicht mehr gebraucht. Aber ich bin trotzdem ganz entspannt. Also für mich ist da jetzt nichts zerbrochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft sich das nur nehmen lässt.
Definitiv nicht. Und das hat sich ja auch eigentlich an der Ausgangslage nicht verschlechtert. Aber der Moment, in dem Moment, wenn du den Ausstieg quasi schon riechen kannst, wenn er greifbar ist und er dir entrissen wird, das ist doch im Grunde genommen wie wenn dir möglicherweise früher die Eltern gesagt haben, zu Weihnachten, okay, hier ist dein Geschenk, das könnte es sein, aber das kriegst du erst in 4 Tagen oder in einer Woche.
Und auch da hat sich Warten dann am Ende gelohnt.
Naja, aber das willst du in dem Moment wahrscheinlich nie wahrhaben.
Also waren ja die Szenen auch, ne, die man zumindest am Fernsehen gesehen hat und ihr werdet das ähnlich verfolgt haben oder live erlebt haben in Bielefeld, war ja so, dass es sich natürlich mit Schlusspfiff wie eine Niederlage anfühlte.
Auf jeden Fall. Ich bin bei Patrick. Vor dem Spiel, wenn sie gesagt hätten, gibt ein 1:1 beim Pokalfinalisten, bei der Mannschaft der Stunde, die 6 Spiele davor alle gewonnen hatte, 4-mal ohne Gegentor, die bockstark ist im eigenen Stadion, hätte ich gesagt, okay, wo muss ich hier unterschreiben, mache ich, geht klar, ist gebongt. Aber wenn es dann so läuft, wenn du dran bist, wenn du auch ein gutes Spiel ablieferst und dann quasi um den Erfolg gebracht wirst, dann denkst du in dem Moment erst, verdammt.
Stamm hat das dann nach dem Spiel, glaube ich, ganz treffend auch formuliert, indem er gesagt hat, genau diese Momente sind ja entscheidend für eine Entwicklung der Mannschaft und macht eine Mannschaft dann irgendwo auch stärker. Und vielleicht hat es das jetzt, ich würde nicht sagen gebraucht, aber das braucht es, glaube ich, nie, so ein spätes Gegentor. Aber ich glaube, es tut der Mannschaft, glaube ich, gut, weil sie dann nächstes Jahr, wenn sie in der zweiten Liga spielt, einfach da auch in solchen Situationen stärker herausgehen kann.
Wenn wir uns runterziehen lassen von sowas, dann wäre es schlecht, sondern genau solche Momente können uns für die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate extrem stark machen. Wenn wir aus den Momenten gut rauskommen, klar rauskommen, aus den Momenten Kraft ziehen. Da entstehen gute Mannschaften, Siegermannschaften, da entsteht viel, viel mehr, wie wenn du Woche für Woche die Dinger ziehst. Von daher kann das Gold wert sein für die nächsten Wochen und dann, klar, ist im ersten Moment Enttäuschung da, wenn das Ding reinfällt. Zum anderen kann man es dann, glaube ich, auch einschätzen, also ich zumindest an der Linie, dass es dann über die 90 Minuten gesehen vielleicht auch okay okay ist.
Du brauchst diese Momente, also erst einmal kannst du Momente nie kontrollieren im Fußball, in diesen letzten Minuten, was dort kommt. Und wir haben ja auch oft im Podcast gesprochen, kann Dynamo sich ein Polster rausarbeiten? Na, das war ja immer das Thema der Rückrunde. Und ich glaube, genau das hat man gesehen, wie wichtig es ist, ein gewisses Polster zu haben. Weil wenn jetzt, sag ich mal, Saarbrücken bis auf 2-3 Punkte ran wäre, dann wäre dieses Tor natürlich definitiv ein richtig gefährliches Ding gewesen. So kann man sagen, die Mannschaft ist stabil. Das ist, finde ich, erstmal das Wichtigste. Die Leistung der letzten Wochen war konstant. Und dieses Gegentor, was du dann am Schluss bekommst, ist halt wirklich so ein typisches Ei, was du aber auch immer fressen kannst in der Schlussphase. Ich finde auch dieses Interview von Thomas Stamm auch bei Magenta dann danach, also muss ich ja nur mal überlegen, dieses Interview wird dann 5 Minuten nach dem Gegentor geführt und dann sagt er gleich, naja, wir stellen uns tiefer und wissen dann auch, dass wir dann alles wegverteidigen müssen, dass auch mal so ein Tor fallen kann. Also in einer totalen Ruhe, wo ich immer sage, das ist schon wirklich bewundernswert, aber genau dieser Fakt ist es, den du eben auch brauchst, weil du musst das, die Dinge als Trainer, glaube ich, relativ nüchtern angehen, wenn du auf Dauer was erreichen willst. Das ist für mich der wesentliche Schritt und dafür musst du natürlich im Endeffekt aber auch so gut arbeiten, dass du nicht immer auf den letzten Moment angewiesen bist, ne? Und das, finde ich, ist das ganz Wichtige dieser Rückrunde gewesen, dass Dynamo eben diese Ausgangsposition sich erarbeitet hat.
Thomas Stamm könnte also auch den Live-Ticker von sächsische.de machen.
Frag ihn doch mal. Guter Hinweis.
Und Thomas Stamm, ihr habt das Interview gerade danach angesprochen bei den Kollegen von Magenta, hat ja da auch verwiesen, dass Dynamo so ein spätes Gegentor ja auch nicht exklusiv hat, dass andere Mannschaften, sprach da konkret über Bayern München, eine ganze Champions-League-Finale in 120 Sekunden verloren hatte. Was er da nicht auf dem Schirm hatte, weil sich eben so Duplizität der Ereignisse des Samstagnachmittags abends, dass der FC Bayern wieder auch eine ähnliche Situation Stunden vorher in Leipzig erlebte, wo das Gegentor in der 5. Minute der Nachspielzeit fiel. Insofern passt auch unser Vergleich immer. Dynamo ist eben das Bayern München der 3. Liga.
Ja gut, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber es ist ja dann so, dass euer FC Bayern am Sonntag bereits feiern konnte beim Käfer.
Das wollte ich dich noch fragen, genau, Jens. Du bist doch froh, dass Saarbrücken Samstag gewonnen hat, oder? Weil das hätte doch nie passieren sollen. Das hast du dir doch nie gewünscht.
Ach, froh hin und her. Das wäre uns wirklich geblüht, der Aufstieg auf der Couch. Und wir hätten uns zugeprostet. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ist der Käfer oder was ist der Käfer in Dresden? Wo hätten die geguckt? Keine Ahnung. Und ich glaube, insgeheim, es wird ja niemand sagen, es haben ja einige gesagt, ach, ist doch vollkommen Wumpe, Hauptsache wir steigen auf. Und das ist auch die richtige Herangehensweise. Aber der Aufstieg auf der Couch oder beim Käfer oder beim Mineralwasser ist doch der uncharmanteste und der unemotionalste. Also das ist, glaube ich, noch unemotionaler als der Live-Ticker. Gut.
Jetzt ist mal kurz Stille, genau, und ich finde an der richtigen Stelle.
Wir rollen das Spiel mal von hinten auf. Wir sind ja jetzt schon beim Gegentor, oder?
Bielefeld wieder im Ballbesitz. Oh, jetzt wird's gefährlich. Über die linke Seite. Flankenversuch da von Opi. Das wird gefährlich im Strafraum. Möglichkeit. Nein! 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 Fußballgott, du kannst so gnadenlos sein! Du kannst so gnadenlos böse sein! Warum? 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 Ist das bitter? Ist das bitter? Mann, 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 Mann! Den konnten sie nicht mehr klären, die Dynamos. Ach Gott, ach Gott, ach Gott! Wir gucken uns ja alle betröppelt an. Wir schütteln die Köpfe. Wir können es nicht fassen. Der Ball im Tor zum 1:1.
David Kubata. Ich würde sagen, die ärmste Sau. Er kann ja eigentlich quasi gar nichts machen. Und was ich ihm hoch anrechne, dass er sich sofort stellt und auch gar nicht überredet werden musste, sondern gesagt hat, ich mach das. Ich gehe in die Mixzone, ich stelle mich. Und das macht nicht jeder. Das macht wirklich nicht jeder in dem Moment. Rechne ich ihm hoch an.
Boah, Fußball kann brutal sein, oder? In doppelter Hinsicht heute. Also ich sag mal, vorm Spiel hätten wir vielleicht gesagt 1-1 beim Pokalfinalisten. Super, aber jetzt fühlt es sich gerade bescheiden an.
Ja, klar. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ist sehr, sehr unglücklich für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft. Wir haben 94 Minuten lang dem Gegner alles abverlangt, im Spitzenspiel gegen die formstärkste Mannschaft. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, weiß man auch, was für Qualität da hinten auf dem Platz steht. Wir haben alles reingehauen und trotzdem haben wir im Spitzenspiel einen Punkt geholt, stehen immer noch oben an der Tabelle, wo wir hingehören und wo wir uns auch verdient haben, über die gesamte Runde gesehen. Und ich denke, morgen, übermorgen werden wir das sacken lassen, aber dann werden wir relativ schnell zur Hinsicht kommen, dass wir nächste Woche den nächsten Matchball haben. Und den, da bin ich mir sehr, sehr sicher, vollenden werden und da 3 Punkte holen in Mannheim.
Ich kaufe mir jetzt ein bisschen was von deiner rheinischen frohen Natur, die du jetzt schon ein paar Minuten nach dem Spiel wiedergefunden hast. Ihr habt alles rausgekratzt bis zu dieser 94. Minute. Kannst du kurz schildern? Es läuft ganz bescheiden für dich.
Ja, sehr unglücklich. Ist viel los, Gegner drückt dauerhaft eigentlich, seitdem ich auf dem Platz war, aber auch schon vorher, was völlig verständlich ist. Die ist ein Heimspiel für die, die wollten genauso gewinnen wie wir, drücken dann sehr, wir verteidigen alles weg, an wenig Entlastung. Dann kommen sie links durch, ist viel los vor mir, der Ball wird ein, zweimal abgefälscht, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Springt dann unglücklich gegen meine Hüfte, weil ich ihn nicht über Standbein klären kann. Und dann fällt er ganz, ganz bescheiden in die Ecke. Also beschissener kann man sich nicht fühlen, glaube ich, in so einem Spiel, mit so einer Kulisse, mit den ganzen Rahmenbedingungen, die da herrschen. Dann der 94. Minute, wenn man eingewechselt wird, das Eigentor zu machen. Aber ja, ändern kann man es nicht. Und wie gesagt, wir sind immer noch Erster. Da gehören wir hin, da haben wir uns verdient zu stehen. Und nächste Woche werden wir alles reinhauen und uns klar machen.
Man muss nochmal sagen, er kann in der Situation nicht viel machen, weil die Reaktionszeit, wo der Ball da durchrutscht und bis er den dann, ich glaube, an den Oberschenkel oder linke Seite vom Bauchbereich bekommt, ist quasi viel zu gering. Man muss dann nochmal anschauen, ich finde, der Fehler passiert eben grundsätzlich schon weiter vorne, weil du eben nochmal diese Möglichkeit gibst, diese Flanke, ne, flach, und möglichst sehr, sehr nah, also quasi schon im Strafraum gefühlt, es war wahrscheinlich der ganze Strafraum, aber eben wirklich sehr nah, dort nochmal scharf reinzuspielen, das ist immer gefährlich. Und dann muss man schon auch nochmal sagen, bevor man jetzt bei Kubata anfangen würde, wenn man sich es mehrmals anguckt, ein Tick mehr Entschlossenheit von Tim Schreiber in der Situation hätte es auch verhindern können. Ohne ihm jetzt dort kein klassischer Torwartfehler, aber auch dort so eine kleine Sache, wo ich sage, komplett, wenn du es verhindern willst, dieses Gegentor, wäre auch an der Stelle was möglich gewesen. Also für mich liegen die Fehler eher in dieser Fehlerkette davor und eigentlich überhaupt nicht bei Kubata.
Es tut weh, vom Zeitpunkt her, und trotzdem zeigt, dass man bis zum Schluss immer alles braucht, jedes kleine Prozent braucht. Und wenn wir das heute für uns nicht gezogen haben, dann wird es Gründe haben, warum das so ist.
Überhaupt, die Flanken von Opi, die kamen immer wieder. Also er hat über seine Seite viel Betrieb gemacht. Und auch in der Situation flankt er ja in den Strafraum. Und Dynamo kann es dann eben einfach nicht klären. Ich hatte schon den Eindruck, der Druck in der Schlussphase ist halt brutal groß gewesen.
Das stimmt absolut. Bielefeld hat dann nochmal eine echte Wucht entfacht. Ein bisschen auch dadurch bedingt, dass Dynamo sich ein bisschen zurückgezogen hat, mit dem 1-0 logischerweise zufrieden war. Und Dynamo musste auch ein bisschen was umstellen, auch in der Viererkette. Böder nach hinten gezogen, Bünning raus, Kubata in die Innenverteidigung. Das war dann, musste sich dann auch ein bisschen auch neu formieren. Das haben sie eigentlich bis zu dieser 95. Minute sehr, sehr gut gemacht. Haben ja da auch vieles verteidigt oder alles verteidigt, bis eben dieses eine Gegentor, was wir jetzt schon auch häufig gesagt haben, dass das immer fallen kann. Ich sehe es ein bisschen anders als Patrick. Ich glaube nicht, dass das ein Torwartfehler von Tim Schreiber ist. Er kann da nicht viel machen. Der Ball kommt eben auch auf so einer ungünstigen, komischen Höhe an. Böder tritt ja, glaube ich, noch über den Ball oder trifft den auch nicht so richtig. Kubata kann da auch nicht mehr viel machen. Ich habe mir nur gedacht, wenn er die Hüfte andersrum dreht, ob da vielleicht der Ball eher nach vorne geht, aber da steht dann auch ein Bielefelder. Also das ist einfach ein komisches Ding, was im Fußball alle Tage mal fällt.
Das Problem des Gegentors ist ja wirklich nur der Zeitpunkt. Dass das irgendwann mal hätte kommen können, ja. Und wenn das in der 83. oder 85. fällt, dann würden wir ähnlich diskutieren. Es haben nur 5 Minuten gefehlt oder 7 mit Nachspielzeit oder 12 oder wie auch immer. Aber dann wäre es natürlich nicht so dramatisch. Aber dass das Tor irgendwann mal fallen könnte, müsste und vielleicht auch sollte, das hat sich ja schon abgezeichnet. Weil Bielefeld, das muss man denen mal lassen, schon eine extreme Wucht entwickelt hat. Die hatten jetzt nicht die Top-Chancen, das muss man fairerweise auch sagen, aber die waren halt dann nur noch im Angriffsmodus und wenn man sich mal den Ball besitzt, das ist manchmal auch eine trügerische Statistik, ich weiß, aber ich glaube, da war irgendwas 65-35 oder 62-38 für Bielefeld und so gefühlt nach dem Führungstor von Lemmer war ja Bielefeld im Dauerangriff und du hast Opi angesprochen, Jens, ich muss dann immer erst mal gucken, wie der geschrieben wird, weil es klang immer wie Opi und hab den Namen noch nie vorher gehört.
Du hast wenig DFB-Pokal geschaut, oder?
Zugegebenerweise ja. Und fand den halt wirklich, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und war so an dem Tag so ein bisschen auch der Unterschiedsspieler. Und dann fiel eben das Gegentor. Und es hätte aber auch schon eher fallen können, muss man so sagen.
Ihr habt bei euch geschrieben, dass es für David Kubata natürlich bitter ist, das Eigentor, und dass er gerade auch zu den Spielern gehört, die noch kämpfen.
Er hat ja noch Vertrag, glaube ich, ein Jahr bis 2026, aber der Patrick weiß das ja auch nicht ganz gut. Er ist ein Spieler, wo man sich noch nicht sicher ist, ob er mit in die zweite Liga gehen soll und man ihm eher noch mehr Spielpraxis geben möchte.
Also Leier.
Genau, und dafür müsste aber der Vertrag eben um mindestens ein Jahr verlängert werden.
Richtig, genau. Also ich denke, das ist schon ein wahrscheinliches Szenario und da muss man nochmal trennen von der Situation am Wochenende. Das hätte die Diskussion oder diese Überlegung, die gab es vorher schon und ist natürlich auch eine wesentliche Sache. Dynamo muss wirklich diesen Erfolg, den diese Mannschaft hat, also auch als Einheit errungen hat, jetzt dann wirklich nach der Saison nochmal komplett losgelöst betrachten, wie stark ist diese Mannschaft für die zweite Liga. Und dann muss man dort einfach auch harte Entscheidungen treffen, das gehört dann einfach zum Geschäft dazu. Trotzdem wird es ja für jeden Spieler, ist wichtig zu betonen, ein Riesenerfolg sein, da dabei gewesen zu sein beim Aufstieg. Ne? Und ein Großteil der Spieler und gerade der Stammspieler wird ja auch mitgehen. Also der Kern der Mannschaft wird erhalten bleiben und dennoch muss man einfach knallhart bewerten, wer ist so stark, dass er in der zweiten Liga nicht nur mit Hängen und Würgen mithalten kann, sondern in der zweiten Liga vom ersten Tag an in der Lage ist, Punkte für den Klassenerhalt einzufahren, weil das muss die Maßgabe sein. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass Dynamo zum zweiten Mal in Folge aufsteigt, ein Jahr dort sich in die zweite Liga anschaut und die Stadien und dann wieder erneut abstürzt. Also da muss man wirklich knallhart abwägen und da wird David Kubata einer von mehreren sein, die sicherlich dort in der engeren Auswahl sind, nochmal in die dritte Liga vielleicht zu gehen, sich dort weiterzuentwickeln und irgendwann dann vielleicht auch für Dynamo in der zweiten Liga ein Thema zu sein.
Ist vielleicht für den Schluss der heutigen Folge dann auch nochmal ein Thema, wo wir das nochmal behandeln können, aber ich bin ganz bei dir. Da werden einige schwere Entscheidungen fallen und das muss man getrennt von der Emotionalität eines möglichen Aufstiegs dann betrachten. Lasst uns beim Spiel bleiben. Thomas Stamm hat gesagt, das Ganze drumherum. Wir sind in der vierten Minute der Nachspielzeit. Es fehlen noch 120 Sekunden. Und am Block wird natürlich schon gefeiert, am Gästeblock. Die bereiten schon einiges vor. Hat null Rolle gespielt, sagt er. Beeinflusst dich auch nicht. Und das glaube ich ihm auch. Und ich glaube, du bist so im Modus drin. Du bist so in deinem Tunnel, in deinem Spielertunnel. Du kriegst es gar nicht mit auf dem Platz. Du konzentrierst dich auf die Aufgabe, den Ball irgendwie rausschlagen und komme, was da wolle. Und jetzt irgendwie die letzten zwei Minuten überstehen.
Kein einziger Spieler hat wahrgenommen, was da stand. Kein einziger Spieler hat Pyros wahrgenommen, der auf dem Platz ist. Vielleicht die Jungs auf der Bank, das können sie tun. Von daher, das hat keinen Einfluss. Unsere Fans sind überragend auch heute wieder die Art und Weise, wenn du 120 Sekunden Verschluss des 1-1 kriegst und dann die Unterstützung nach dem Spiel auch wieder hast, dann zeigt das, welchen Weg wir eingeschlagen haben, gemeinsam eingeschlagen haben. Und glaube, wir waren im Fokus, die Spieler waren im Fokus, war keiner schon mit Gedanken beim nächsten Schritt.
Oder glaubt ihr, dass die da schon am Rande irgendwas mitbekommen haben?
Nee, überhaupt nicht. Du weißt ja im Zweifel auch gar nicht genau. Du kannst auf die Anzeigetafel gucken. Da steht dann 90:00, da bleibt die Uhr stehen. Aber du hast ja dann kein Gefühl, es ist jetzt 1:30 um, sind es jetzt 2:45. Du hast das Gefühl, es dauert, also die Zeit geht einfach nicht vorbei. Aber du hast im dem Moment, wo Bielefeld immer wieder anrollt und das Spiel nicht, der Ball nicht im Aus ist, ja auch gar keine Zeit, darüber Gedanken zu machen und irgendwo anders hinzugucken. Insofern ist es völlig egal, was da abseits passiert ist, sondern da ist jeder Spieler eigentlich mit seiner Aufgabe beschäftigt und konzentriert und hast dann wahrscheinlich als Dynamo-Spieler eher das Gefühl, das muss es doch jetzt aber gewesen sein. Und Bielefeld, da hoffst du vielleicht noch eine Chance, vielleicht können wir noch einen hohen Ball reinspielen. Das ist dieses klassische Nachspielzeitgeplänkel dann, ne?
Als Spieler kriegst du das gar nicht mit. Also du hast ja deine Augen nicht permanent beim Block. Du siehst vielleicht, dass dort ein, zwei Bengalos gezündet werden. Das kriegst du vielleicht am Rande noch mit, weil es irgendwie dampft oder so. Aber den Rest, ob die dort ihre Fahnen einrollen, sich bereit machen, um aufs Feld zu stürmen oder so, ich glaube nicht, dass du das im Augenwinkel wahrnimmst. Und dann bist du völlig in der Situation drin, da gilt es, jeden Ball zu klären. Und dafür waren sie ja auch bereit. Und wie gesagt, ich fand, man muss auch wirklich nochmal sagen, Bielefeld hatte kaum Großchancen. Das Übergewicht von Bielefeld war viel, ich sag mal, in diesem Mitteldrittel eigentlich sogar, was den Ballbesitz angeht, ne, beziehungsweise vorm Strafraum, und weniger im Strafraum. Und das hat Dynamo eigentlich im Wesentlichen sogar relativ clever verteidigt. Also ich finde es übrigens wichtig, dass das Gegentor nicht 5 Minuten eher fiel, weil Bielefeld dann wirklich aufs Zweite gegangen wäre. Das wollte ich vorhin nochmal sagen. Natürlich hätte es sich emotional ein bisschen weniger nah dran angefühlt, aber wenn du ein 2-1 bekommen hättest in Bielefeld, das wäre dann wirklich nochmal eine Situation gewesen, wo du auch es schwerer gehabt hättest, in der Woche umzuschalten aufs nächste Spiel, wo dann auch klar gewesen wäre, du hättest noch mindestens 2 Punkte gebraucht für den sicheren Aufstieg, und wenn du 2 Punkte brauchst, musst du ja auch ein Spiel gewinnen. So ist jetzt schon klar, du brauchst eigentlich nur einen Punkt und dann ist die Sache sicher.
Weil du eben so das klar bessere Torverhältnis hast, kommen wir dann später noch dazu. Aber natürlich, Timo, und wir haben es ja mitbekommen, unisono, alle waren natürlich geknickt, weil du eben 120 Sekunden davor warst. Also für mich so symptomatisch oder symbolisch Niklas Hauptmann. Der stand dort betröppelt da und dachte sich, um Gottes Willen, wie konnte denn das jetzt noch passieren?
Fühlt sich gerade immer noch ein bisschen bescheiden an. Vor dem Spiel hätte man zu einem 1-1 beim Bielefeld gesagt, ja, ist okay. Aber jetzt, 2 Minuten haben gefehlt.
Klar, jetzt kurz nach dem Spiel, kriegst kurz vor Schluss das Tor, brauchen wir nicht drüber reden. Sind schon hierher gefahren, um zu gewinnen. Das war uns klar, was wir jetzt für eine Chance haben. Deshalb kurz nach dem Spiel jetzt schwer, aber wir haben es jetzt auch direkt nach dem Spiel angesprochen. Bringt jetzt nichts, Negativität zu verfallen, sondern Köpfe hoch. Auch wenn es jetzt direkt nach dem Spiel verdammt schwer ist, wollen es unbedingt machen. Ich finde auch, man hat gesehen, wir haben alles reingeschmissen. Wir sind zum Ende auf dem Zahnfleisch gekrochen, alles reingeschmissen, und dann kriegst du so ein Ding hinten rein. Aber es nützt nichts, dann nächste Woche.
Ich glaube, das wird euch jetzt auch nicht umwerfen, weil ihr könnt viel aus diesem Spiel ziehen beim Pokalfinalisten, die zuletzt 6 Spiele in Folge gewonnen haben.
Ja, und zwar klar, dass Bielefeld einen Lauf hat, gute Mannschaft, aber wir sind als Tabellenführer angereist, deswegen finde ich schon, dass wir mit gutem Recht hier siegen wollten und waren sehr nah dran. Und ja, zum Schluss ist leider nur ein Punkt. Und wie ich gerade schon sagte, jetzt kurz nach dem Spiel ist schwer, da irgendwie viel zu analysieren, sondern Köpfe hoch und dann nächste Woche den Sieg holen.
Wie hast du die Stimmung jetzt in der Mannschaft wahrgenommen? Krone richten und dann zweiten Matchball verwandeln am kommenden Samstag?
Ja, natürlich ist eine Mischung aus, klar, Enttäuschung kurz vor Schluss das Tor, aber auch schon vom Trainer und von mehreren Jungs die Worte jetzt Köpfe hoch. Dann müssen wir es nächste Woche packen und da werden wir es wieder genauso angehen wie heute.
Ja, das ist ja das, was Patrick auch am Anfang gesagt hat. Er ist ja einer der Spieler, der jetzt seit 3 Jahren darauf wartet, endlich mit dieser Mannschaft, endlich mit diesem Verein wieder in die zweite Bundesliga zurückzukehren. Und er hat sich gesagt, jetzt bin ich kurz davor, jetzt habe ich es eigentlich schon fast in der Hand und jetzt wieder so ein dummes Gegentor. Und das steht ja irgendwie symbolisch für die letzten 3 Jahre irgendwie. Wenn du immer irgendwas geschafft hast, dann kommt doch irgendwie wieder so eine Rückrunde wie letztes Jahr unter Markus Anfang und dann hast du es doch plötzlich nicht. Und deswegen, Niklas, der tat mir dann noch ein bisschen leid.
Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Millisekunde im Kopf ist, scheiße, passiert jetzt vielleicht doch noch was. Und dann kannst du aber, wenn du dann auf die Tabelle guckst, die Rechnung, wäre jetzt die neue Patrick-Franz-Rechnung, könnte man jetzt sagen, es reicht eben wirklich ein Punkt. Und das wird dann spätestens auch Niklas Hauptmann beruhigt haben, dass dieser eine Punkt aus diesen 2 Spielen, dass das jetzt nicht nur absolut machbar ist, sondern einfach, das wird passieren. Aber in dem Moment, wo du denkst jetzt, du hattest es schon, und wenn die Erinnerungen an die vergangenen Jahre wieder hochkommen, ist das, glaube ich, ein tröstlicher Gedanke, dass dieser eine Punkt dann wirklich reichen wird.
Der Trend ist your friend, muss man ja auch bei Dynamo sagen. Die letzten 3 Spiele nicht verloren, 2 Siege, 1 Unentschieden und das Unentschieden auch bei wirklich einer guten Mannschaft. Das muss man auch sagen. Und deshalb sind die Parallelen, weil manche gesagt haben, das ist wie Meppen und das ist noch schlimmer als Meppen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. In Meppen hast du in einem Spiel alles vergeigt, alles verspielt. Am Samstag hast du überhaupt nichts verspielt. Also es ist alles weiter offen. Du hast bloß quasi den Aufstieg vertagt.
Ich sag mal, man muss das, und da ist es auch ein schönes Thomas-Stammwort, man muss das losgelöst von der Tabelle und von der Situation betrachten. Nämlich, das ist das Spiel bei der Mannschaft der Stunde, bei einer wirklich verdammt heimstarken Mannschaft. Und da hat Dynamo eine gute Leistung gebracht, kaum Großchancen zugelassen, zum doofen Zeitpunkt das Gegentor kassiert, aber am Ende steht ein 1-1, und das ist genau der Punkt. Von daher war dieser emotionale Turnaround am Ende, sich dieses Ergebnis nicht schlecht reden zu lassen oder jetzt schon gar nicht irgendwie von jetzt ist es vorbei, es ist überhaupt nichts vorbei. Es hat sich für Dynamo nichts verschlechtert, überhaupt nicht.
Ich würde sogar weitergehen, es hat sogar noch ein bisschen was verbessert, weil man sich jetzt sogar noch im 4. Matchball theoretisch erarbeitet hat, weil die Relegation ist ja sicher.
Um Gottes Willen, in die Relegation wollen wir nicht,
Timo. Nee, das will glaube ich keiner, aber selbst wenn man jetzt die letzten beiden Spiele verlieren sollte, ja, wäre man sicher in der Relegation drin, vorausgesetzt die anderen beiden gewinnen. Wovon ich ja nicht mal ausgehe, dass die anderen beiden Mannschaften alles noch gewinnen. Bielefeld glaube ich schon, aber Saarbrücken, die haben jetzt, das konnten wir ja am Samstag ein bisschen noch verfolgen im Presseraum. Die wirkten am Anfang sehr souverän gegen Fern und sind dann ja auch irgendwie eingebrochen und haben ja auch einen sehr, sehr fragwürdigen Elfmeter noch bekommen.
Und hätten fast kurz vor Schluss noch einen Ausgleich kassiert. Und dann, wie gesagt, wäre der Aufstieg auf der Couch schon realisiert worden. Können wir in Summe festhalten, dass das wirklich ein gutes Topspiel war und dass sich die besten Teams der dritten Liga da am Samstag gegenüber gestanden haben? Es war jetzt nicht das Spiel, wo es rauf und runter ging, aber man hat schon gemerkt, die beiden Teams machen möglicherweise aktuell auch den Unterschied in Liga 3.
Für mich auf jeden Fall. Also es sind die beiden besten Mannschaften. Da gibt es, denke ich, auch zahlreiche Statistiken, Werte, auch wenn man sich die Qualität der Einzelspieler anschaut. Das sind für mich in allen Belangen die besten beiden Mannschaften gewesen. Wenn man sich auch mal anschaut, wie lange Bielefeld auch unkonstant war und wie lange die Punkte hergeschenkt haben. Also die hätten auch durchaus noch 10 Punkte mehr haben können. Und dasselbe können wir eigentlich bei Dynamo auch sagen. Da braucht man nur an Dortmund 2 denken, wo du ewig lange überlegen bist und normal locker gewinnen musst. Und da würden sich ja zig Spiele finden lassen. Also eigentlich sind das mit Abstand die beiden besten Mannschaften. Es sind auch die beiden Vereine für mich vom Umfeld her. Ich glaube, Bielefeld wird, glaube ich, auch irgendwie ein Trainingszentrum noch gebaut, habe ich mal irgendwann munkeln gehört. Also das sind auch vom Umfeld her die beiden Teams, die am ehesten in die zweite Liga reingehören. Und für mich logisch und gut, dass die beiden hochgehen.
Und du hattest ja auch vor dem Spiel in Bielefeld schon Trainer Thomas Stamm drauf angesprochen, auf die Parallelen mit Mitch Kniat. Und man hat es dann am Samstag nochmal gemerkt, der Kollege Nahndorf hat nachgefragt, na Mensch, sehen wir denn beide Vereine in der nächsten Saison in Ligaspielen gegenüber? Und da hat man gemerkt, beide mögen sich. Also bei beiden ist irgendwie so ein Faden da, wo sich beide irgendwie sehr gut verstehen.
Wie sicher sind Sie sich denn, dass Sie sich aber August wiedersehen in der zweiten Bundesliga?
Bin ich gespannt, wie du antwortest, Mitch.
Ich lasse dich mal. Darfst gerne starten.
Heimrecht.
Leg du mal vor. Sind gute Gastgeber.
Ich würde es mal so sagen, ich glaube am Ende, und da kann ich, also ich spreche jetzt nicht für mich, ich glaube, dass ich, also ich spreche wirklich nicht für mich oder nicht für uns, sondern ich glaube, dass ich gute Arbeit, dass ich Kontinuität, dass ich Ruhe am Ende auszahlt, wenn ich den Weg sehe, den sie hier eingeschlagen haben, glaube ich, können wir auch so einen Weg einschlagen in Dresden und dann haben es beide selber in der Hand, beide haben die gleichen Mannschaften, gegen die sie spielen, losgelöst von der Tabelle. Da geht es nicht darum, dass beide unten drin stehen, sondern ja, ich glaube, beide Mannschaften haben die Qualität, das zu ziehen die nächsten 2 Wochen. Und dann freue ich mich, wenn ich Mitch weiterhin eher an der Linie sehe wie im Fernsehen.
Ich wollte ganz genau dieselben Worte wählen, nur hinten raus Thomas und nicht Mitch sagen. Deswegen ist meine Antwort ziemlich ähnlich.
Sehr clever von dir.
Ich glaube, großer Respekt ist bei beiden Trainern vorhanden. Das hat ja die Frage dann auch gezeigt. Man hat mal ein bisschen miteinander geshakert und ein bisschen hin und her, die Bälle sich hin und her gespielt. Von daher, ich glaube schon, dass die beiden auch großen Respekt voreinander haben, einfach für die Arbeit, die sie geleistet haben. Also Mitch Kniat hat ja auch nochmal die Leistung von Thomas Stamm in Freiburg erwähnt, indem er gesagt hat, naja, du bist ja schon mal aufgestiegen, Thomas, und das wird hier manchmal auch vergessen. Und Thomas Stamm ja ebenso, er hat ja auch nochmal den DFB-Pokal angesprochen, was ja wirklich eine außergewöhnliche Leistung ist, als Drittligist ins Pokalfinale einzuziehen und mehrere Bundesligisten auszuschalten.
Ich bleib dabei, nicht jeder Dynamo-Trainer der letzten Jahre wäre mit der Situation am Samstag so abgeklärt umgegangen wie Thomas Stamm. Das hat mir schon Respekt abgenötigt, weil ich das wirklich stark fand, wie er damit umgegangen ist. Denn das ist nicht einfach gewesen.
Entscheidend ist aber für mich auch, dass beide unglaublich authentisch sind. Also Thomas Stamm spielt das nie, diese Ruhe. Also diesen Eindruck habe ich nie. Also natürlich wird er emotional. Er ist ein emotionaler Mensch trotzdem übrigens. Das sieht man ja auch bei gewissen Torjubeln oder bei gewissen Schlusspfiff in Aachen zum Beispiel, fällt mir direkt ein. Da ist er trotzdem ein emotionaler Mensch. Da ist ja niemand, der außen steht wie eine Schlaftablette. Trotzdem ist er aber auch total authentisch in dem, wie er die Dinge reflektiert. Und das ist ganz entscheidend. Und bei Mitch Kniat übrigens ähnlich. Auch die sind beide eine Trainergeneration. Die haben beide einen ein Stück weit sogar ähnlichen Ansatz, Fußball spielen zu lassen. Und sind beide auf ihre Art und Weise auf jeden Fall Leute, die sich nicht verstellen. Und das ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit zwischen beiden. Und deswegen, glaube ich, kommen auch diese Sympathien. Weil ich glaube, einen ganz großen Bezug vorher untereinander hatten sie ja sonst nicht.
Was Patrick sagt, finde ich sehr interessant, weil Thomas Stamm ist halt dieser ruhige Typ und dieser ruhige Trainertyp ist für Dynamo, weil für Dynamo immer irgendwie erfolgreich. Christoph Franke war so ein ruhiger Typ, Ralf Lohse war so ein ruhiger Typ, Uwe Neuhaus auch war so ein ruhiger Typ, der in diesem unruhigen Umfeld eine Ruhe ausgestrahlt hat nach ihnen. Alexander Schmidt kann man auch noch erwähnen. Immer wenn so ein Typ da war, war Dynamo als Verein erfolgreich. Und ich glaube, bei Thomas Stamm ist das ja genauso. Also da hat man, glaube ich, auch in den letzten Jahren, als man die Trainer verpflichtet hat, auch ein bisschen zu wenig drauf geachtet. Bei Markus Anfang hatten wir ja immer ein bisschen das Gefühl, dass er da auch so ähnlich ist. Er hat es am Ende dann doch nicht bewiesen, dass er so ist, weil wenn es unruhig wurde, war er eben genauso unruhig und hat nach außen um sich geschlagen.
In diesem emotionalen Umfeld so den Kontrast zu haben, ist, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, tatsächlich ja sehr, sehr gut und wünschenswert.
Der Vergleich Anfang und Stamm ist sowieso nochmal unglaublich spannend, wenn man sich anschaut, diese zweiten Hälften diese Saison, wie Stamm coacht und was Anfang gemacht hat. Also Anfang war gefühlt immer beschäftigt mit dem Schiedsrichter, mit irgendwie sonstigen Sachen dort außen zu wüten. Also wirklich emotional, sag ich mal, auch irgendwo gefangen dann. Ne? Und Stamm, wenn man den sieht, der hat gar keine Zeit gefühlt zum Jubeln oder so. Der ist permanent am Coachen. Er schaut sich immer noch Bilder auf dem Laptop an. Er ist immer noch dabei, mit der Mannschaft die Kommunikation zu suchen und er greift viel, viel mehr ins Spiel ein. Und letzte Sache, die ich da nämlich noch einbringen will, für mich eine ganz wichtige Szene dieses Spiels. Nach dem 1-1 hat Stamm sofort beide Zeigefinger genommen und Richtung Kopf gezeigt und hat gesagt, jetzt lasst den Kopf oben, bleibt ruhig, schaut vor allem, dass ihr euch kein zweites Tor einfangt. Und das war für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz typischer Moment für ihn, weil das ist entscheidend, dass du dir da nicht alles kaputt machst dann in der letzten Minute. Das wäre nämlich deutlich, deutlich heftiger gewesen, hätte es ein zweites Gegentor gegeben.
Aber Patrick, bei deinem Namensvetter Patrick Idrich hatte Thomas Stamm am Samstag trotzdem ein kurzes Einzelgespräch nach so rund einer halben Stunde, weil er sich natürlich über die gelbe Karte von Lars Bünding mächtig geärgert hat. Und da kam Idrich dann auch gleich raus und hat mit ihm mal kurz die Einkaufsliste der nächsten Woche durchgesprochen. Also da hat man auch schon gemerkt, da waren die Emotionen ziemlich hoch. Und ich fand Patrick Idrich lange draußen gewesen, der hat auch ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen in den Profi-Alltag.
Ich sage euch, meine Szene des Spiels, und das passt ganz gut, wenn wir auch über Markus Anfang und Thomas Stamm reden, das war nämlich die 85. Minute. Da führte Dynamo noch 1-0 und Thomas Stamm wechselt zum dritten Mal aus und bringt drei Spieler. Stefan Kutschke, Toni Menzel, Jonas Oehmichen. Was haben die drei gemeinsam? Das sind alles drei gebürtige Dresdner. Und ich sage euch, das ist kein Zufall. Das passte natürlich irgendwie auch mit den Positionen, keine Frage. Aber ich sage, ich behaupte, der hat die drei mit Absicht gebracht, weil drei Dresdner auf dem Platz stehen sollen, wenn Dynamo den Aufstieg perfekt macht. Und das finde ich halt, das ist halt auch so ein Zeichen, dieser gelebte Weg, dieser gelebte Ansatz. Und was sich Dynamo auf die Fahnen nicht nur in den Leitsätzen geschrieben hat, sondern was Thomas Stamm eben praktiziert und was ihn von Markus Anfang unterscheidet, dass er eben Nachwuchsspieler oder Jungs aus den eigenen Reihen bringt und nicht nur im Kader hat, damit sie auf dem Papier stehen, sondern die eben auch einsetzt. Und ich glaube, die drei, Kutschke, Menzel, Oehmichen in der 85. das war ein Stück weit jetzt nicht ein Dankeschön an die drei, aber schon ein Zeichen.
Der Papa der Kompanie mit dem Stefan Kutschke und die zwei Hoffnungsträger mit Toni Menzel und Jonas Oehmichen. Über wen wir noch gar nicht groß geredet haben und den müssen wir tatsächlich würdigen, den Fast-Aufstiegshelden, oder? Jakob Lemmer.
Ich weiß gar nicht, wer genau. Der Ball war dann irgendwie abgefälscht und kam dann hoch zu mir und ich konnte ihn dann reinköpfen. Ja, ich denke, das hatten wir uns dann verdient. Wir haben ein paar Chancen bearbeitet und natürlich war es 1-0 für uns erstmal sehr gut, so ein Holz zu haben, aber letztendlich ist es bitter gelaufen. Ja.
Was wird denn der sich am Samstag im Bus gedacht haben? Mein Gott, fast verdammt nochmal 120 Sekunden haben gefehlt und dann hätten sie mich alle hochgejubelt, hochgetragen und was weiß ich nicht alles. Der hatte doch sein spitzbübisches Grinsen schon auf den Lippen beim Torjubel. Und es war ja auch eine schöne Kombination. Also das 1-0 war doch auch wieder richtig schön rausgespielt. Kota, der mir am Samstag auch wieder sehr gut gefallen hat, mit der Vorarbeit, dann Hauptmann da ferner. Das hat sich doch richtig schön nach Fußball angeschaut. Und dann Lemmer macht ihn rein.
Ich glaube, Jakob Lemmer ist kein Typ, der sich darüber tatsächlich Gedanken macht oder gemacht hätte. Ich glaube, der kann sich noch gar nicht ausmalen, was das für ihn und für sein Leben danach bedeutet hätte, wenn er dieses Tor, wenn das tatsächlich den Aufstieg bedeutet hätte, das können sich meistens die Spieler erst danach vorstellen, dass sie immer dann wieder darauf angesprochen werden. Das ist ähnlich wie, also ich will das jetzt nicht vergleichen mit einem WM-Torschützen, aber im Dynamo-Land ist das, glaube ich, schon so, dass man Justin Eilers in Magdeburg immer wieder auf dieses Tor auch anspricht und auch seine Zeit hier in Dresden. Und ich glaube, auch bei Jakob Lemmer wäre das dann irgendwann der Fall gewesen.
Ist auch ein schönes Fußball- oder Sportphänomen. Ne? Ich habe es gestern schon im Redaktionskreis erzählt. Wenn das so gekommen wäre, hätten wir natürlich alle Jakob Lemmer gefeiert und wir hätten nochmal die eine oder andere Geschichte mit ihm gebracht, weil wir gesagt hätten, das ist das Tor, was Dynamo den Aufstieg gebracht hat. Wenn man es aber ganz streng nimmt, hätten wir auch eine Oliver-Battista-Meyer-Geschichte machen können, als der das Siegtor gegen Hannover 2 im Hinspiel gemacht hat. Vielleicht ist ja auch das Tor gewesen, was den Aufstieg erst irgendwie ermöglicht hat. Aber es bleibt halt immer das Letzte im Gedächtnis. In dem Fall wäre es ein schönes Ereignis für Jakob Lemmer gewesen. Ja, aber kam mir so in Sinn, dass man natürlich immer der Letzte, das ist immer der den ganzen Rahmen dann absahnt sozusagen. Aber die anderen sind natürlich ähnlich beteiligt. Oder noch mal kurz den Bogen zu schlagen. Patrick, du hast letzte Woche die Geschichte mit dem Eislöwen-Profi Tomasz Sikora gemacht, der jetzt ja derjenige ist, der die Eislöwen in die DEL geschossen hat. Und faktisch stimmt's ja aber auch. Ne? Er hat ja nun mal das Tor erzielt. Oder der Oliver Bierhoff, 96, Deutschland, ne? Verlängerung. Der Letzte bleibt immer besonders in Erinnerung.
Na, der hat natürlich dann die Sahne auf die Torte gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Das ist dann der, der es vollendet.
Ja, man muss, denke ich, da schon nochmal unterscheiden, aus meiner Sicht ein Stück weit. Wenn du halt so ein Finale wie die Eislöwen hast, ne? Siebtes Spiel, Verlängerung, es kann nur noch ein Tor fallen. Also dann ist es, glaube ich, schon im Endeffekt der das Tor macht, irgendwo auch der den Sieg beschert. Jetzt muss man nochmal sagen, Fußball tickt dann anders. Du hast eben 38 Spieltage, Dynamo hat zig wichtige Punkte noch sich erkämpft, auch in Schlussphasen. Kubata hat ein unglaublich wichtiges Tor gemacht gegen Saarbrücken. Wir bräuchten nur mal Kubatas Tor rausrechnen aus der jetzigen Tabelle. Dann würde das ganz, ganz anders aussehen, weil dann hätte Dynamo gegenüber Saarbrücken 3 Punkte weniger Abstand. Also dann würde man von 2 Punkten Vorsprung reden. Und dabei sehen wir ja, im Fußball und gerade bei diesen Spieltagen, wenn es danach geht, kannst du diesen Moment einfach nicht nehmen. Und ich gebe übrigens Tino recht, das wichtigste Tor der Saison war für mich das von Battista Meyer gegen Hannover 2, weil das diesen Ausweg aus der größten Krise, sag ich mal, oder Tief, was es dieses Jahr gab, ja, gefunden hat, quasi dieses Tor. Und wo dann im Endeffekt diese Mannschaft Stück für Stück reinkam und auch Thomas Stamm danach die noch mehr Ruhe hatte oder wirklich wieder die Ruhe hatte, so zu arbeiten, wie er wollte. Und das wäre deutlich schwieriger gewesen ohne diesen einen Treffer.
Schicken wir nochmal herzliche Grüße nach Ulm. Also und sagen Dankeschön, OBM.
Und wir sehen uns nicht in der Relegation.
Das ist schön, dass du das jetzt nochmal erwähnst. Ich finde ja, und das hat Thomas Stamm auch erwähnt, den hat weniger das Gegentor geärgert. Und es ging mir auch so.
Ja, was mich eigentlich so ein bisschen vielleicht noch mehr ärgert dann, wie der späte Ausgleich, dass wir das zweite Tor dann nicht gemacht haben. Wir haben eine super Situation, wo wir, glaube ich, Domekota durchgeht und querlegt. So, da fehlt ganz, ganz wenig für das zweite Tor. Ist vielleicht die qualitativ beste Chance auf beiden Seiten, die wir dann nicht nutzen für uns. Und glaube, wenn du da dann das 2-0 machst, dann ziehen wir das heute.
Wenn du das zweite machst, wenn du nachlegst, dann kommt Bielefeld trotz Heimvorteil, trotz Euphorie und trotz Selbstbewusstsein nicht mehr zurück. Ein 0-2 aus ihrer Sicht machen die nicht wett. Und die Chance war da. Du verpasst es, wieder Vorbereitung, Kota, das zweite zu machen. Oder?
Das ist immer mühselig, darüber zu reden, hätte. Das,
Fahrradkette.
Das hast du jetzt gesagt, deswegen musst du ins Phrasenschwein einzahlen. Aber ja, klar, wenn die Chance da genutzt wird von Kota, obwohl ich die gar nicht so groß fand, ich fand Tatsache, dann als das 1-1 gefallen ist, die Chance von Stefan Kutschke, wo er den Ball nicht richtig trifft, auf Vorarbeit Jonas Ömichen, das war dann, glaube ich, in der 96. Minute, die fand ich fast noch größer, wenn er den Ball da richtig trifft. Und Stefan Kutschke vor 5-6 Jahren, der hätte den, glaube ich, mit verbundenen Augen ins Tor geschossen. Der hätte den Torwart gleich mit reingeschossen ins Tor. Aber ja, so ist es nochmal um eine Woche verschoben worden.
Das wäre übrigens noch die schönere Geschichte gewesen, wenn es erst zerbrochen gewesen wäre und dann doch wieder repariert. Und dann von einem Dresdner, die extra als 3 Dresdner eingewechselt wurden. Ach, es gibt so viele Märchen, die dann gar nicht ernst geschrieben werden. Nee, aber ich finde, man muss einfach wirklich nochmal sagen, du hast genügend Matchbälle, um das Ganze zu reparieren. Und wenn man auch die Souveränität der Leistung betrachtet, jetzt gibt es gerade nochmal in Mannheim ein spannendes Spiel auch von der Konstellation her, weil es in Mannheim ja auch noch richtig um was geht. Also die dritte Liga wäre ja nicht die dritte Liga, wenn die nicht mit allen Kuriositäten bis zum 37. und 38. Spieltag hinhält.
Zeitpunkt vom Gegentor, klar, tut weh. Und trotzdem muss man es in Summe sehen, das war ja hier bei einer sehr, sehr starken Mannschaft, wo sich auch schon der ein oder andere Bundesligist jetzt nicht einfach getan hat. Ich glaube, das haben alle gesehen, geht der Punkt in Ordnung. Genauso müssen wir ihn mitnehmen. Und ich glaube, in den Phasen, so wie heute, wenn du 2 Minuten vielleicht noch hast für den Schritt, den du schon länger möchtest und auch vorbereitest und ihn dann nicht kriegst, dann hat es für mich immer Gründe. Dann müssen wir ja die nächste Woche so gut arbeiten, dass wir es dann in Mannheim ziehen können mit dem Wissen, dass das ein schwieriges Auswärtsspiel ist.
Ich will den Samstag jetzt noch schnell abrunden, bevor wir über die Konstellation sprechen. Wie habt ihr Jan-Hendrik Marx gesehen? Ist auch so ein Fall sicherlich, für den es darum geht, wie es dann möglicherweise in der nächsten Saison weitergeht. Solide gelöst seine Aufgabe am Samstag, den Ersatz von Jonas Sterner?
Ich fand es erstmal gut, dass dieser schwarze Sonntag vom Januar nicht der letzte Eindruck ist, der im Gedächtnis bleibt. Und das war natürlich am Samstag in Bielefeld viel, viel, viel besser als die erste Halbzeit damals gegen Viktoria Köln zum Rückrundenauftakt. Das ist Fakt, weil schlechter oder ähnlich schlecht ging ja auch gar nicht. Er hat das ordentlich gemacht. Man muss ja immer dazu sagen, wenn du seit Januar auch gar kein Spiel mehr gemacht hast, das ist ja auch nicht einfach. Ich meine, du hast den Schiedsrichter angesprochen, der nach einer Verletzungspause erst wieder reinkommen musste. Und so ähnlich geht es dir als Spieler auch wenn Jan-Hendrik Marx jetzt nicht verletzt war. Aber trainieren ist was anderes, als diesen normalen Spielablauf zu haben. Insofern fand ich, hat er das ordentlich gemacht. Auch vor allen Dingen eingedenk der Tatsache, dass Bielefeld ja auch eine ordentliche Wucht von Anfang an nach vorne entwickelt hat. Da war eine sehr ordentliche Leistung. Und ich fand es irgendwie auch schon auch bemerkenswert, wie es Thomas Stamm gelöst hat. Wir hatten ja vorher auch diskutiert, die Alternative wäre ja gewesen, Kammerknecht rückt auf rechts und Lukas Böder von Anfang an in die Innenverteidigung oder David Kubata wäre ja jetzt, die Variante hatten wir so nie auf dem Schirm, aber wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Er muss ja jetzt wieder umstellen. Jetzt kehrt Jonas Sterner zurück. Jetzt fehlt aber Lars Bünning. Der hat die 10. Gelbe gesehen und fällt damit in Mannheim aus, wird in Mannheim von der Tribüne aus zuschauen.
Was machen wir am nächsten Samstag? Kommentieren wir zusammen das Spiel aus Mannheim, du oben mit mir zusammen?
Wenn du einen Platz für mich hast, komme ich vielleicht rum, aber...
Abgemacht. Ach ja. Mensch, sag ganz ehrlich, der Schmerz überwiegt momentan, oder? Was hast denn du gedacht, als der Ausgleich in der 4. Minute der Nachspielzeit fällt?
Ja, gar nichts gedacht. Also mir ist der Kopf noch ein bisschen gebrummt. Alle waren, glaube ich, sich sicher, dass wir es über die Ziellinie bringen. Ist klar, wenn du führst, weil wir dieses Selbstverständnis dann schon haben, eine Führung nach Hause zu bringen. Aber... Ja, deine Reaktion mit ach Mensch verstehe ich, aber ich glaube, du musst jetzt schnellstmöglich das aus dem Kopf kriegen und das ist wieder ein gewonnener Punkt und ist vertagt. Nächste Woche machen wir das Ding klar und da können wir uns doch freuen.
Das ist super. Fühlt man mit dem Innenverteidiger-Kollegen, der ja eigentlich gar nichts dafür kann in der Situation?
Ja, was heißt mitfühlen? Also wie du es schon richtig sagst, er kann da nichts für. Deswegen gibt es da nichts mitzufühlen. Wir sind ein Kollektiv und wenn da ein Ball mal blöd reinrutscht, dann gehört das zum Fußball dazu und da geht es darum, jetzt niemals mit dem Finger auf irgendeinen zu zeigen. Also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Super reingekommen, als er reinkam, in einer schwierigen Phase auch, muss man dazu sagen, und hat das gut gemacht.
Gestern nach der Situation von Müller hat man ja immer ein bisschen Angst, auch bei solchen Kopfgeschichten. Bei dir alles gut gegangen, bei diesem Zusammenprall, weil du lagst doch ein paar Minuten auch am Boden.
Ja, war ein Zusammenprall aufs Ohr dann und dann ist es ein bisschen schwierig mit dem Gleichgewichtssinn und Schwindel. Winko hat es da, glaube ich, auch erwischt. Ich habe die Szene jetzt noch nicht gesehen, aber gehen halt alle zum Ball und da gehört das dazu. Aber ist ja toi, 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 sind alle, glaube ich, relativ heil da rausgekommen.
Dann kannst du es auch verknusen, dass du den zweiten Matchball in Mannheim eben nicht auf dem grünen Rasen erleben kannst, wegen der vermaledeiten 10. gelben Karte, die du relativ früh gesehen hast.
Ja, und zu Recht, was sagst du?
Also, es war in der Anfangsphase relativ, hat ein zittriges Händchen gehabt, Kollege Ittrich.
Ja, also ich muss dazu sagen, der Mann pfeift normalerweise... auf noch höherem Niveau. Ist schon ein sehr, sehr guter Schiedsrichter. Ich habe mit ihm drüber gesprochen. Er sagt auch ein bisschen Nachsicht, weil es, glaube ich, auch verdeckt war. Ich halte ihn am Anfang fest, lasse ihn dann ganz klar los und er nimmt es dann, glaube ich, 5 Sekunden später an. Ist niemals faul, niemals gelb. Tut mir sehr, sehr weh, dass ich nächste Woche im Schlussspurt gesperrt bin. Aber so sind die Regelungen leider, wenn man 10 Gelbe hat. Da waren genügend unnötige Gelbe auch dabei. Muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Deswegen ist es nun mal so.
Der hat am Samstag ordentlich einen abbekommen. Erst diese gelbe Karte, relativ frühzeitig, relativ strittig. Und dann am Schluss brummt ihm natürlich auch noch der Schädel, weil er dort diesen Zweikampf einen abbekommen hatte.
Er hat ja erstmal noch Schmerztabletten eingeschmissen, bevor er dann irgendwie die Katakomben runterging. Also er ging diese Treppen runter. Da habe ich mich übrigens gefragt, was macht er da jetzt? Will er sich das Spiel gar nicht am Spielfeldrand mit anschauen? Das war für mich ein bisschen irritierend.
Nee, kaltes Wasser im Nacken und eine Tablette nachgeworfen und dann... Ja, wollte ich das Spiel auch wieder weiter gucken.
Ja, also Bünding ist für mich eines der Beispiele, der wirklich komplett anders aufgetreten ist als in der Rückrunde letzter Saison, der unglaublich viel Reife, Führungsstärke in dieser Rückrunde gezeigt hat. Und auch das hat man in Bielefeld wieder richtig spüren können, wie er sich da aufgeopfert hat für die Mannschaft und auch manchmal der Cleverness, ne? Trotzdem auch mal in der einen oder anderen Sekunde vielleicht in der zweiten Hälfte noch Zeit von der Uhr um mal zu nehmen oder so. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor dieses Erfolgs in der Rückrunde für mich und vollen Einsatz gezeigt. Also vor ihm muss ich echt sagen, ziehe ich, was die Rückrunde jetzt angeht, einmal wirklich einen Hut, weil ich da auch ein Stück weit gezweifelt habe, dass er tatsächlich sich so stark steigern kann im Vergleich zur Rückrunde letzter Saison.
Ja, das muss man tatsächlich sagen. Bünding ist ein echter Führungsspieler in diesem Team. Sein Wort hat auch Gehör und auch auf dem Platz merkst du ganz deutlich, wenn er dort in der Innenverteidigung die Fäden zieht, wenn er auch mal ein taktisches Foul an sich nimmt, ein Stürmerfoul und damit auch den Druck rausnimmt. Ja, schon gut.
Lars Bünding beeindruckt mich vor allem, weil er, glaube ich, neben Niklas Hauptmann einer der konstantesten Spieler in der Rückrunde ist und das schlägt sich dann immer in Noten wieder. Noten sind ja immer ein bisschen subjektiv, die Kickernoten oder auch unsere Noten oder auch die von den Kollegen. Aber ich glaube, durchweg ist er ganz oben bei den Noten, dass er mit die besten Noten hat nach jedem Spiel, weil er einfach konstant seine Leistung bringt, wenig Fehler macht und einfach, also diese Abwehr einfach zusammenhält und wirklich gerade nach der Verletzung von Antti Hoti sich ja wirklich zu diesem Abwehrchef gespielt hat oder ja geworden ist. Und das eben nicht nur mit Leistung, sondern eben auch, weil wir es gesagt haben, eben auch als Führungsspieler.
Ich finde, da muss man auch nochmal durchaus wieder die Leistung von Thomas Stamm nochmal würdigen, weil er hat in der Abwehr eigentlich, wenn man mal von dieser Findungsphase am Anfang der Saison mit neuem Trainer absieht, hat er dann eigentlich später in der Innenverteidigung und so nur noch umgestellt, wenn es wirklich notwendig war. Also mit Sperren, Verletzungen. Oder, letzte Sache, er hat noch einmal umgestellt im Februar, als es wirklich wackelig war. Und dann hatte er seine Formation gefunden mit Hodi, mit Bünding. Und erst als Hodi dann verletzungsbedingt ausfiel, dann rückte quasi Kammerknecht dafür rein, der seine Sache dann auch gut gefunden hat. Und er hat den Spielern damit gerade in der Innenverteidigung einfach unter Selbstbewusstsein gegeben. Ihr dürft spielen, ihr braucht die Zeit, um reinzukommen. Vielleicht habt ihr ein, zwei Wackler auch im ersten Spiel, aber auf Dauer werdet ihr stärker. Das hat man auch bei Hoodie gesehen. Der war am Anfang die ersten Spiele auch nicht so stark und hat sich dann gesteigert. Also da war das Vertrauen des Trainers und gerade in der Innenverteidigung dann nicht ständig wieder ins Wechseln zu kommen, ganz entscheidend.
Bedeutet Samstag K&K, Kammerknecht und Kubater?
Gehe ich fest von aus.
Ich hoffe noch, dass Hoodie zurückkommt, ehrlich gesagt. Ich hoffe noch ein bisschen auf eine Blitzheilung, weil er ist ja letzte Woche wieder im Lauftraining gewesen. Und er war jetzt nicht lange raus. Wir können jetzt von außen nicht ins Gewebe reinschauen, aber in der Hoffnung, dass es irgendwie gehen kann, würde ich eigentlich hoffen, dass Hoodie es rechtzeitig schafft. Wenn nicht, völlig unabhängig vom Gegentor, wäre ich dafür, Böder eher hinterzustellen, weil du brauchst auch noch jemanden, der auf der Bank ist als Innenverteidiger. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Und dann hast du eben Kubata noch in der Hinterhand, wenn am Feld was passiert. Und Sechser hast du ja genügend Alternativen. Also du kannst Menzel bringen, du kannst genauso Zazar bringen. Also da gibt's genügend Möglichkeiten für Dynamo umzustellen. Ich würde es jetzt eher mit Böder hinten rein versuchen.
Ich bin am Samstag fest davon ausgegangen, dass Marx nicht spielt, sondern dass es eine Lösung mit Kammerknecht auf rechts gibt. Da hat mich Stamm überrascht. Aber es zeigt dann letztendlich auch seine Stärke, indem er halt Spielern wie Marx trotzdem das Vertrauen schenkt und quasi nur einen 1-zu-1-Wechsel vornimmt. Und deswegen gehe ich fest davon aus, jetzt nach Samstag, dass er da Kubata reinstellt, weil ich glaube, Hoodie, der war am Wochenende, saß er noch auf der Pressetribüne mit bei uns, hat sich das Spiel von da angeguckt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so schnell geht und er bis Samstag, also für die Bank wird es immer irgendwie reichen, aber dass er von Anfang an sofort spielt mit einer Muskelverletzung, das halte ich auch für ein bisschen fahrlässig, ihn dann sofort einzubringen, aber ich kann natürlich auch nicht in seinen Körper reingucken, das muss er dann irgendwo auch selber entscheiden mit im Abstimmung mit der medizinischen Abteilung und die Lösung mit Böder. Ich finde, dass Lukas Böder, Tatsache ist auch so eine Überraschung, im offensiven Mittelfeld da neben Hauptmann einen sehr, sehr soliden Eindruck oder auch sehr, sehr guten Eindruck in den letzten Spielen gemacht hat und da fast konstanter gespielt hat, also wenn er hinten in der Innenverteidigung zuletzt ran durfte.
Einer kehrt am Samstag wahrscheinlich in die Anfangself zurück, hat seine Sperre abgebrummt. Wir haben es schon gerade erwähnt, Jonas Sterner, wir haben uns mit ihm unterhalten.
Wie waren die 95 Minuten in Bielefeld oben auf der Tribüne?
Ja, gefühlt war das oben irgendwie schlimmer, als wenn ich auf dem Platz stehe. Also ich war wirklich sehr nervös und so länger das Spiel ging, natürlich umso nervöser. Da oben war es auch echt laut, muss ich sagen. Ist auf dem Platz auch manchmal gar nicht so, aber ja, also ich möchte gerne wieder auf dem Platz stehen.
Das sollte ja möglich sein. Verrat uns mal deine Gefühlswelt da in der vierten Minute der Nachspielzeit. Denkt man dann, verdammte
Ja, ich habe tatsächlich, also die hatten gut Druck gemacht und ich sag mal so, wenn das Tor vielleicht 20 Minuten früher fällt, ist nochmal was anderes. Aber klar, denkt man dann, ja, jetzt über die Zeit bringen. Aber ich habe im Fußball auch schon vieles miterlebt so und man sieht ja irgendwie doch immer wieder, dass das passieren kann. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich auf dem Platz stehen kann. Das ist natürlich jetzt gut, aber ich hätte es trotzdem gern gezogen.
Das wollte ich gerade fragen, da haben dir die Kollegen eigentlich schon einen Gefallen getan, oder? Dann kannst du es jetzt hautnah miterleben auf dem Rasen.
Ja, ich war ja schon unten auf dem Rasen, aber trotzdem, ja, jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Ich will das jetzt über die Ziellinie bringen und genau, das ist mein Ziel.
Ich glaube, das ist jetzt auch eure Intention. Jetzt zweiter Matchball verwandeln. Ihr habt ja nicht verloren, ihr habt einen Punkt geholt und ich glaube, manch einer hätte das vorab auch unterschrieben, aber jetzt in Mannheim ziehen wir das Ding durch.
Ja, klar, hätten wir früher halt das Tor kassiert, hätten wir das alles unterschrieben. Jetzt so war natürlich am Anfang erstmal Enttäuschung, aber klar, man merkt auch bei den Jungs, da ist eine gewisse Vorfreude auf die Woche, weil wir einfach was Geiles erreichen können jetzt.
Wie würdest du Mannheim einschätzen? Das war schon ein dickes Brett, was die da gebohrt haben in Cottbus, 4-2 gewonnen. Also die haben im Abstiegskampf auch nochmal das Fähnchen gehoben.
Ja, ich glaube, das zeigt halt, wie eng die Liga ist. Ich glaube, man kann sich nie sicher fühlen. Man muss jeden Gegner super ernst nehmen. Also es gibt keinen, wo du sagst, das kannst du einfach schaffen. Jeder Gegner ist super schwer und so wollen wir es angehen.
Das wird auch wieder ein heißer Tanz in Mannheim, Stadion dort wieder ausverkauft. Also ähnliche Konstellation für beide Mannschaften, geht es um richtig viel.
Ja, ich war da noch nie. Ich freue mich drauf und bin gespannt.
Also sammelst du auch am Samstag auch noch einen Stadionpunkt?
Ja, habe ich häufiger. Bielefeld war ich jetzt auch noch nicht so mit so vielen Fans. Das ist schon jedes Wochenende irgendwie was Neues.
Verrat uns, gibt es schon in der Sommerplanung irgendeine Perspektive? Bist du da im Austausch oder sagst du, ja, es ist wie es ist, also ich bin ausgeliehen?
Ja, ich rede natürlich mit meinen Eltern und mit meiner Freundin darüber, aber ja, der Rest ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir unser Ziel erreichen und dann können wir alle ganz entspannt schauen, was wir machen. Ich fühle mich eigentlich überall wohl, wo ich am Ende lande, aber natürlich, ich fühle mich hier super wohl, ich habe mich in Kiel super wohl gefühlt, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Mich freut es, dass ich ja, jetzt im Sommer einfach eine Entscheidung treffen muss.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
So, jetzt an die Rechnerei. Also, ein Punkt reicht. Das wissen wir. Jetzt wird mancher sagen, nee, es reicht eben nie. Doch, reicht eigentlich. Weil, wenn du einen Punkt holst in Mannheim, dann hast du 3 Punkte Vorsprung. Gehen wir mal davon aus, dass Saarbrücken, was ich auch noch nicht sehe, in Aachen gewinnt. Und das klar bessere Torverhältnis. Dann wärst du quasi, die Älteren werden sich erinnern, wie 2004. Da hattest du vor dem letzten Spieltag auch 3 Punkte Vorsprung. Und das klar bessere Torverhältnis konntest du sogar eine Niederlage in Krefeld in der Grotenburg erlauben, eine 0-1 Niederlage und warst trotzdem aufgestiegen. Das hätte dann bloß zur Folge, dass du natürlich am Samstag nie richtig jubeln kannst. Da kannst du nur dezent quasi, das ist wie so ein stilles Wasser, da sprudelst nicht, jubeln.
Ich würde sagen, nee, wenn du schon den Wasservergleich nimmst, Medium. Still Medium. Ist Bielefeld gewesen, weil da gab es nichts zu feiern. Wenn du okay. Am Samstag praktisch der theoretische Meister bist, ist das wie so ein Medium-Wasser und praktisch ist eben dann volle Sprudelkraft und ich sage dir, wenn es so käme jetzt, wie du es beschrieben hast, ist es doch am Ende auch nicht schlimm. Na, du kannst natürlich als Verein nicht laut sagen, ja, wir sind Aufsteiger, aber alle wissen's. Und dann ist es doch eigentlich auch schön, wenn die volle Sprudelkraft sich dann im letzten Heimspiel gegen Unterhaching sozusagen entfaltet. Den Meisterpokal oder die, wie auch immer, die Aufstiegsfeier gibt's ja dann sowieso erst nach dem letzten Spiel. Und Ich behaupte, wenn dieser 3-Punkte-Vorsprung vorm letzten Spieltag so ist, wie er ist, wird die Mannschaft trotzdem nach ihrer Rückkehr aus Mannheim hier in Dresden zu mitternächtlicher Stunde wahrscheinlich gebührend und hell erleuchtet empfangen werden. Und die richtige große Party gibt es dann halt später. Am Ende ist das, also wir brauchen kein Wunschszenario machen, es kommt eh, wie es kommt, das wissen wir seit vergangenem Samstag spätestens, aber unterm Strich bleibt dieser eine Punkt, den musst du dir noch irgendwie holen, um sicher zu gehen. Aber womöglich geht es auch ohne den einen Punkt, weil Saarbrücken steht ja, ist ja unter dem Zugzwang, wenn sie direkt aufsteigen wollen, dass sie eben beides gewinnen müssen.
Du weißt offenbar schon mehr, was den Samstag betrifft, was die Abendplanung betrifft. Und in deinem nächsten Leben kannst du tatsächlich Politiker werden. Du kannst aus jeder Situation, aus jedem irgendwas Positives rausziehen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
Jens, verbessere mich, aber 2004 war es da auch so, dass es dann sogar einen Platzsturm gab, oder? Beim Heimspiel?
Ja, gegen
Neumünster. Also die Fans haben gefeiert. Christoph Franke hat, glaube ich, gesagt, nein, ihr dürft noch nicht feiern. Und die Mannschaft hat sich dann still und heimlich, glaube ich, trotzdem in der Gaststätte getroffen und gefeiert.
Ja, ich sag mal so, es wäre einfach so oder so gut, du holst einen Punkt in Mannheim. Was du dann daraus feiertechnisch machst, ist mir eigentlich relativ boogie. Hm. Da können wir auch vielleicht erst noch 2 Tage überlegen, sollen wir am Mittwoch feiern. Entscheiden wäre vielleicht nicht am Vorabend des Spiels gegen Haching. Und ansonsten wäre das feiertechnisch, denke ich, alles dann möglich. Wichtig wird es, diesen einen Punkt dort mitzunehmen, dass du nicht gegen Haching nochmal in irgendeiner Art und Weise unter Druck stehst, sondern mal ganz ehrlich, wenn du den Punkt in Mannheim holst, dann wirst du mit so viel positiven Emotionen in das Spiel gegen Haching und losgelöst zu Hause reingehen, dann schießt du die wahrscheinlich auch noch 3-0 aus dem Stadion und dann kannst du danach in aller Ruhe feiern und hast genügend Zeit dafür. Also für mich ist entscheidend, einen Punkt in Mannheim mitzunehmen. Vielleicht, sage ich jetzt mal so, irgendwie wieder in Führung zu gehen, dass du dann nicht hinten heraus in Probleme kommen kannst, dass du kurz vor Schluss verlierst. So ein Spielverlauf, der Dynamo in der Rückrunde immer gut gestanden hat, selbst in Führung zu gehen, weil danach eigentlich nie was angebrannt ist. Und genau sowas erhoffe ich mir eigentlich für das Mannheim-Spiel. Weil dann kann man wirklich langsam sagen, oder sollte man eigentlich auch schon sagen, man kann den Sekt schon mal aus dem Kühlschrank holen und jeder trinkt halt so viel, wie es ihm gerade passt und entscheidet, ob er nächste Woche noch mehr trinkt.
Das wäre dann aber die Situation wie bei den Bayern letztes Wochenende nach dem 3:3 in Leipzig.
Das ist ja das, worauf ich angespielt habe. Ich erinnere mich an das Interview von Thomas Müller, der natürlich gesagt hat, ja, wir wissen ja schon, dass es reicht und irgendwie fühlen wir uns jetzt auch. Wir können es eben nur nicht zeigen und das gebietet ja auch so ein bisschen der sportliche Anstand, die Fairness, dass du eben erst richtig feierst, wenn es auch wirklich rechnerisch sicher ist, wenn gleich alle anderen und die Spieler selbst und alle Beteiligten auch in Saarbrücken wissen, wenn Dynamo diesen einen Punkt in Mannheim holt, ist einer von 2 direkten Aufstiegsplätzen weg.
Warum reden wir eigentlich immer nur über einen Punkt in Mannheim?
Das frage ich mich auch. Also die Kollegen Franz und Meier planen hier nur einen Punkt ein. Das Gute ist ja, Mannheim muss all in gehen. Die haben zwar gut gespielt in Cottbus, aber für die ist der Druck ja nie weniger geworden. Klar haben die noch die Konkurrenten, die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, mit Stuttgart 2 und Dortmund 2. Die spielen schon am Freitag in Dortmund. Aber die Situation dort unten im Tabellenkeller ist natürlich angespannt. Die 3 machen den letzten Absteiger unter sich aus und Mannheim muss.
Mannheim muss und ich glaube auch, dass Dynamo will, also die müssen nicht, aber die wollen und das ist immer schon mal ein bessere Vorzeichen für Dynamo und ich glaube, dass Thomas Stamm sogar noch 2 andere Ziele verfolgt. Zum einen kann er noch auf 73 Punkte kommen, das wäre die gleiche Punktzahl, die er damals mit Freiburg 2 geholt hat, als er Zweiter geworden ist und das zweite Ziel ist, damals ist er Zweiter geworden, er will, glaube ich, auch Meister werden und dafür muss er 2-mal gewinnen, weil ich schon denke, auch das Bielefeld noch 2-mal. Die spielen ja gegen die gleichen Gegner, gegen Unterhaching jetzt am nächsten Spieltag und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Mannheim, dass die auch beide Spiele gewinnen. Und ich halte das bei Dynamo mit der Euphorie, du kannst es jetzt schaffen, definitiv. Und Mannheim ist jetzt nicht der Gegner wie Bielefeld, dass da auch in der Mannschaft, glaube ich, auch schon ein Geist entsteht, dass man sagt, wir wollen das jetzt unbedingt am nächsten Spieltag mit einem Sieg, definitiv ohne irgendwelche Punkterechnerei und mit Torverhältnissen, wir wollen gewinnen, dass sie das dann sicher haben. Und dann gehst du, wenn du das dann sicher hast, gehst du sowieso euphorisiert ins letzte Heimspiel.
Ja, du sprichst das an und du sprichst die Stimmung in der Mannschaft an und genauso die positive Energie haben wir auch bei Sascha Risch wahrgenommen.
Nach ein paar Stunden Abstand ist der Frust, den man ja natürlich hat nach dem Abpfiff in Bielefeld, verraucht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind trotzdem stolz auf die Leistung. Natürlich ist es bitter gewesen, dass wir so kurz vor Schluss dann noch das Gegentor bekommen haben zum 1-1. Aber ich glaube, wir können trotzdem stolz auf uns sein, auf die Leistung. müssen jetzt einfach nach vorne schauen und versuchen, es in den nächsten Spiel zu ziehen.
Und unisono habt ihr euch auch alle beim Anhang da nochmal bedankt in den sozialen Netzwerken. Man hat sie schon gehört, trotz ausverkaufter Schikor Arena.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat uns schon ausgezeichnet die ganze Saison. Das trägt uns die Stimmung von unseren Fans in Heimspielen, aber auch gerade in Auswärtsspielen, dass die zahlreich mitkommen und so Stimmung machen. Das pusht uns schon brutal und bringt auch einfach viel.
Nun bist du ja jemand, der im Aufstiegskampf gerne die Hauptrolle oder zumindest eine Nebenrolle übernimmt. Letztes Jahr mit aufgestiegen mit Ulm vor 2 Jahren. Ich wollte es jetzt eigentlich ungern nochmal erwähnen, aber es ist nun mal so. Hast du dem Verein hier so ein bisschen mit dem Aufstieg vermasselt. In diesem Jahr kriegen wir das dann hin, mit dem Verein hier aufzusteigen?
Ja, ich hoffe es doch. Wir glauben an uns. Wir sind sehr selbstbewusst, gehen mit breiter Brust ins Spiel. Und wenn ich natürlich direkt was dazu beisteuern kann, bin ich sehr glücklich. Sonst haben wir noch sehr viele andere in der Mannschaft, die das auch können. Aber ja, wir müssen weiter arbeiten und hoffen, dass wir jetzt am Wochenende ein gutes Spiel machen. Und dann schauen wir, wo es hingeht.
Die Konstellation ist ja sogar noch besser geworden, oder? Wenn wir normal rechnen, reicht ja bereits eigentlich theoretischen Punkt.
Ja, mit Rechnen tue ich mich immer schwer. Ich glaube, das tun sich alle. Ich glaube, man hat schon oft gerechnet und dann hat es doch nicht geklappt. Deswegen, wir müssen auf uns schauen, wir müssen die Leistung auf den Platz bringen und wenn wir die Leistung auf den Platz bringen, dann bin ich guten Gewissens, dass wir es schaffen können.
Macht es einen Unterschied, dass man jetzt quasi gegen eine Mannschaft spielt, die unten drin hängt, die auch noch jeden Zähler braucht, als in der Vorwoche gegen den Rivalen dort oben im Kampf um die Drittliga-Krone?
Ich glaube, für beide Mannschaften, für Bielefeld ging es um sehr viel und für Mannheim geht es jetzt genauso um so viel. Die wollen in der Liga bleiben. Ich glaube, es wird, wenn nicht sogar noch ein schwierigeres Spiel, ein umkämpfteres Spiel und da müssen wir an unsere 100% rankommen und noch drüber wahrscheinlich, damit wir das Spiel ziehen können.
Beschreib mir mal so die Stimmung der letzten 72 Stunden. Hat die sich gewandelt oder seid ihr weiter auf Vollgas schon am Samstag eigentlich unmittelbar nach dem Abpfiff?
Klar gab es eine kurze Zeit, wo man gefrustet war, aber wir haben versucht, das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken und einfach auf das Spiel gegen Mannheim uns zu konzentrieren und ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind. Die Stimmung ist gut, wir freuen uns auf das Spiel und haben Bock, da zu ziehen.
Für Mannheim ist das eine bescheidenere Ausgangslage, als wenn Dynamo jetzt am Samstag aufgestiegen wäre. Weil dann kann man sagen, okay, vielleicht nimmt man dann schon einen Gang raus. Das ist ja dann auch eine Frage der Birne. Klar sagt man, man will Drittligameister werden, aber der ganz, ganz große Druck ist dann raus. Der gewisse Druck, einen Punkt, mindestens einen Punkt zu holen, ist am Samstag noch da. Und ich glaube, 100% die Mannschaft wird brennen und die Mannschaft will das jetzt am Samstag unter Dach und Fach bringen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass die Mannschaft das Ding ziehen will und 3 Punkte holen will. Also das wäre Quatsch. Also wenn du in Bielefeld hinfährst und sagst, du willst gewinnen und willst das Ding dort klar machen, wieso sollst du dann nach Mannheim fahren und dann bibbern, ob du dort einen Punkt mitbekommst? Das ist ja Quatsch. Wir machen das ja aus der rechnerischen Sicht, muss man nochmal erklären. Ich glaube, die Mannschaft geht das eher aus der emotionalen und fußballerischen Sicht an und da willst du immer gewinnen als Sportler. Ne? Das muss man trennen. Ich glaube aber, dass es eine ganz spannende Angelegenheit werden kann, wenn es länger unentschieden steht, weil für Mannheim dann schon auch die Gefahr da ist. Die haben nämlich ja die besondere Konstellation, Stuttgart 2 und Dortmund 2 spielen Freitagabend. Aber egal, wie das Spiel ausgeht, ist ein Punkt für Mannheim halt wenig. Und trotzdem müssen sie vor allem dann auf dem Schirm behalten, wenn sie gar keinen mitnehmen, dann haben sie das allergrößte Problem. Also die brauchen ja unbedingt wenigstens diesen Punkt, weil dann sind sie unabhängig dessen, wie die anderen spielen, ja definitiv vor einem in der Tabelle vom letzten Spieltag. Und das ist für Mannheim ja erstmal das Allerwichtigste. Und ich bin dann gespannt, wie sich so ein Spiel entwickeln würde, wenn es wirklich um die 70. 1-1 steht. Also ich glaube, das kann wieder so ein richtiger Drittligaspieltag werden, wo dann alles möglich wird. Und wie gesagt, für Dynamo steht, deswegen glaube ich, ist das Wichtigste, wieder in Führung zu gehen, von Anfang an genau auf Sieg zu spielen, dass eben Mannheim definitiv nochmal richtig kommen muss. Und dann kannst du eigentlich über Konter versuchen, dieses zweite Tor zu machen, damit du dann eben dir auch nicht kurz vor Schluss einen Ausgleich fängst. Dann hast du auch keine Diskussion beim Feiern. Dann kannst du einfach loslegen.
Und was machen wir jetzt, wenn eine der beiden Mannschaften gewinnt, also Dortmund 2 und Stuttgart 2? Dann ist eine davor und eine dahinter. Und dann würde auch eine Niederlage in Mannheim irgendwie weiterbringen.
Also ich halte das für aus Mannheimer Sicht für extrem gefährlich zu sagen, ich verliere jetzt mal gegen Dynamo zu Hause und fahre dann aber nach Bielefeld mit 0 Punkten Vorsprung. Möglicherweise, wenn ich mich jetzt nicht vertue in der Konstellation, sondern mit dem besseren Torverhältnis und hoffe, dass alle anderen beiden auch nichts reißen. Also das wäre ja Wahnsinn. Also Mannheim muss unbedingt einen Punkt mindestens mitbekommen, weil sie dann wenigstens irgendwas in der Hand haben, was sie einen Vorsprung haben. Und dann müssen ja die Mannheimer eigentlich hoffen, dass Bielefeld aufsteigt und nächste Woche irgendwie keine richtige Lust mehr hat. Irgendwie, das muss ja die Mannheimer Rechnung sein, weil die haben ja eigentlich so eine bescheidene Ausgangssituation, können sich ja fast schon in Cottbus bedanken, dass die so viele Abwehrfehler dort mit fabriziert haben am Wochenende, weil man ja eigentlich diese Mannheimer Explosion ja ohne ganz erklären kann. Das muss man ja nochmal kurz sagen. Die waren ja vorher mausetot. Und es ist ja für Dynamo quasi eher deswegen ein bisschen unangenehm, dass Mannheim jetzt überhaupt nochmal so in eine positive Schwingung kam.
Aber die können zumindest am Samstag jetzt nicht absteigen, was vielleicht auch ganz gut ist, dass das nicht passieren kann. Was sagt denn der Politiker Tino Meyer zu seinen Cottbusern, wo er neulich noch gesagt hat, die erreichen die Relegation. Glaubst du weiterhin an die Relegation und Energie Cottbus? In dieser verrückten dritten Liga.
Diese Aussage muss ich Stand jetzt nicht relativieren. Die Ausgangssituation ist nie einfacher geworden. Aber am Wahltag, ach, jetzt habe ich mich versprochen, am letzten Spieltag wird abgerechnet.
Du weißt aber schon, dass Energie Cottbus jetzt am Samstag nach Rostock muss. Und die Formkurve von Energie Cottbus im Gegensatz zu Hansa Rostock oder zum ersten FC Saarbrücken ist etwas gegenläufig.
Da hast du vollkommen recht. Und es ist ja in der Tat so, ich habe das Interview mit Pele Wollitz danach gesehen und das sind dann halt so die Fliehkräfte. Wenn der positive Trend bei dir ist, alles, was dir dazu fliegt und was dir da gelingt, gelingt dir dann eben nicht mehr, wenn es sich einmal umkehrt. Und offenbar ist diese Luft jetzt irgendwie raus. Ist mir am Ende auch völlig egal und ich kann es von hier auch nicht sagen, wann da was zerbrochen ist, ob es den einen Moment gab oder einen schleichenden Prozess. Aber es ist in der Tat schwer vorstellbar, auch nach der Leistung jetzt gegen Mannheim mit den Fehlern, dass da noch was passiert. Aber, und da zitiere ich dich, Jens, diese verrückte dritte Liga. Wir reden uns nächste Woche.
Da lässt
Woche
er sich
wieder.
Noch eine Tür offen.
Natürlich.
Da lässt er
abgerechnet
sich noch eine
wird
Tür
am letzten Spieltag. Pass auf.
Aber Tino, was ist eigentlich mit der Formkurve deines SV Sandhausen? Muss ich nochmal nachfragen.
Na, die ist konstant.
Danke, dass ich es nicht bringen musste.
Patrick, da kann man nur eins sagen. Die ist konstant, aber konstant negativ halt. Ich habe es am Wochenende nochmal mit dem letzten Offflaggern auch im Tippspiel versucht und hatte Tatsache gedacht, die rappeln sich nochmal irgendeine Reaktion. Jetzt, wo vielleicht der ganz große Druck raus war und es eigentlich irgendwie klar war, dass sie absteigen werden. Und bei Hansa wusste man ja auch nicht so richtig. Und dann verlieren die halt so klar. Also da steht ja kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist ja nichts mehr. Aber das ist, ich meine, das ist jetzt ein bisschen gewagt, von so einer großen Entfernung über Sandhausen zu reden. Aber ich glaube schon, dass man da eben dieses, was wir gerne als Söldnermentalität oder als Söldnertruppe bezeichnen, dass das halt schon ein Thema ist, dass du dir jedes Jahr eine Mannschaft zusammenkaufst, ein Stück weit versuchst, das Prinzip, viele gute Einzelspieler müssen zwangsläufig, Stichwort Qualität, auch irgendwie eine gute Mannschaft ergeben. Und das ist eben offenbar nie der Fall. Und da passt ja gar nichts. Und das ist, am Ende ist es auch eine Folge der letzten Jahre. Wie gesagt, aus den Dresden hier ist man ein bisschen weit weg. Aber das ist ja schon wirklich beispiellos, dass eine Mannschaft mit der Qualität, die am 8. oder 12. Spieltag noch Tabellenführer war, und jetzt nicht irgendwie Überraschungstabellenführer, sondern eher das, was man von ihnen erwarten konnte, so abstürzt und gar nichts fruchtet. Also kein Trainerwechsel, kein Spieler irgendwie vor die Tür setzen, einfach die typischen Fußballsachen, die man immer probiert. Das ist schon eine krasse Nummer und das zeigt halt, ja, dass es da dann auch in der Mannschaft auch überhaupt nicht funktioniert. Und dass es wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen in der Mannschaft egal ist. Weil sie wissen, mit ihrer individuellen Qualität finden sie mindestens wieder einen Drittligisten. Bei den Masse der Spieler wird es so sein.
Der Tino will ja bestimmt nur im nächsten Jahr noch einen Aufstieg feiern.
Ihr könnt euch sicher sein, das war vorerst das letzte Sandhausen-Wort von Tino Meyer in diesem Podcast.
Da nehme ich dich auch gerne beim Wort. Du sprichst mich nächste Woche eh wieder drauf an.
Nö.
Und auch dann werde ich eine Antwort haben, Jan.
Ja, das bin ich mir sicher. Weil Relegation ist, ihr habt das am Wochenende mal überlegt, in der ersten Liga könnte es zur Relegation kommen. Heidenheim gegen Elversberg, für mich so irgendwie die Mutti der Relegation. Und in der zweiten Liga ist tatsächlich noch möglich, nicht relativ wahrscheinlich, aber möglich, Schalke gegen Rostock. Da wüsste ich, was ich mir hier angucke. Aber Rostock, ich hatte es ja neulich schon gesagt, so unwahrscheinlich, wie ihr mir das alles gesagt habt, ist das gar nicht. Wer sagt euch denn, dass Saarbrücken...
Abwarten, wartet das Nachholspiel ab.
Gut. Gut. Ich schreibe dir morgen.
Ich glaube schon, dass Rostock das in Haching ziehen wird.
Das Tino Meyer nicht. Fall.
Und, aber der Tino Meyer ist auch der Erste im Tippspiel. Der dominiert das Tippspiel wie der FC Meyer.
Der Erste von hinten.
Ja, Tino, dann muss ich nochmal sagen, kann ich deinen Optimismus für Cottbus auch nicht ganz teilen, weil für mich ist die Energie da ein bisschen raus. Ja, blödes Sprachspiel, ich weiß, aber da ist leider schon der Stecker lange gezogen. Und dadurch hast du dann echt Rostock natürlich nochmal dicke Fette in der Verlosung, weil die im letzten Spiel auch unleichten Gegner haben. Ich glaube Hannover 2, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Saarbrücken wird dann spannend. Also ich glaube ja, dass diese Abstiegskonstellation am Freitagabend wie Stuttgart 2 gegen Dortmund 2 ausgeht. Und ich hoffe wirklich, dass Dortmund 2 einfach nicht gewinnt. Weil das wäre wirklich die spannendste Konstellation, glaube ich, für alle, wenn Dortmund 2 am letzten Spieltag in Saarbrücken gegen den Abstieg noch kämpft. Mhm. Weil das eben einerseits dann das Relegationsspiel beeinflussen kann und absoluter Worst Case, wenn Dynamo doch noch irgendwie unglücklich in Mannheim, was ich nicht glaube, irgendwie punktlos ausgeht, dann hast du immerhin auch noch die Situation, dass in Saarbrücken auch noch ein Gegner aufläuft, für den es um was geht. Also das ist, glaube ich, immer noch, kann noch ganz, ganz knifflig und spannend werden, diese ganze Konstellation zwischen Abstiegskampf und der Verbindung dann zum Aufstiegskampf.
Machen wir einen Haken dahinter und lassen uns am Samstag überraschen, wird auf jeden Fall wieder ein sehr emotionaler Spieltag. Ich hoffe, der Bruder von Olaf Scholz hat wieder Zeit für den Live-Ticker und bringt das alles sachlich nüchtern runter. Patrick, weil wir dich drin haben, wir werden dich sicherlich auch nochmal nach dem Ende der Saison dabei haben. Wir wollen jetzt das Thema nur anreißen, so ein bisschen Planung. Was ich mir so überlege und was ja natürlich auch ein beliebtes Muster ist bei einem möglichen Zweitliga-Aufsteiger, ist sich dann bei den Absteigern zu bedienen. Also zum Beispiel bei einem Braunschweig oder möglicherweise bei einem Ulm. Die sind noch nicht abgestiegen.
Bis der OBM wieder zurück haben.
Nachdem wir jetzt alle festgestellt haben, dass er das wichtigste Tor der Saison geschossen hat.
Richtig. Glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Aber möglicherweise wird man sich natürlich umschauen bei solchen Mannschaften. Und ich finde ja, und das hast du vorhin schon durchblicken lassen, es ist ganz, ganz wichtig, und das weiß auch Thomas Brendel, dass man diese Mannschaft dann unabhängig von aller Emotionalität, von allen Aufstiegshelden, die es geben wird. Und du hast gesagt, na klar steht das in der Vita, wenn man aussteigt, Aufsteiger 2025. Aber man darf nicht den Fehler machen, den möglicherweise man vor 4 Jahren gemacht hat, dass man nur mit den Aufstiegshelden mit 2, 3 Verstärkungen in eine neue Saison geht. Oder wie es jetzt Braunschweig oder Ulm und Münster gemacht haben, dass man die Mannschaft nicht wirklich verstärkt, war sicherlich auch eine finanzielle Komponente. Man muss dann schon, das ist ja auch immer wieder gesagt worden, all in gehen, damit man den Fahrstuhl abstellen kann.
Richtig, also für mich ist eine ganz relativ einfache Rechnung, du holst 7 absolute Top-Leute. Wir reden von gestandenen Zweitligaspielern, die sich mit den aktuellen Stammspielern neu um die Stammplätze streiten. Und du behältst, sage ich mal, dadurch ja trotzdem den Kern bei. Du musst auch gucken, dass die Spieler wieder menschlich passen, alles klar. Aber entscheidend ist, die Spieler, die kommen, müssen alle Zweitliga-Erfahrung haben. Ich würde dort auch eine Mindestgrenze von 40 Spielen ansetzen.
Oder eben international auf ähnlicher Ebene gespielt haben.
Richtig, wobei das, genau, das muss man halt sehen, inwiefern sie wirklich das Ausland dann so ganz auf dem Schirm haben. Ich finde es spannend, man muss aber gucken, dass man sich dann dieses Jahr auch nicht verzockt. Also es muss fast jeder Neuzugang im ersten Zweitliga-Jahr einschlagen, damit du wirklich komplett in Ruhe durchkommen kannst in der zweiten Liga. Und das Ziel wäre ja eigentlich, muss man auch mal sagen, das Ziel wäre ja, dass du nächstes Jahr gar nicht bis zum letzten Spieltag zittern musst, sondern dass du in der Lage bist, wie Magdeburg, so auf Position 10 bis 12 dich immer zu halten und dann vielleicht am zweitletzten Spieltag das Ding dann endgültig zumachen kannst. Also nach diesen Kriterien muss der Kader zusammengestellt werden. Und da braucht man, muss ich jetzt auch ganz knallhart und ehrlich sagen, bei der Qualität, die die diesjährigen Absteiger in der zweiten Liga hatten, aus meiner Sicht noch nicht mal dorthin schauen, sondern man muss gucken, was sitzt in Hannover auf der Bank, wer ist ablösefrei, wer ist vielleicht in Elversberg irgendwie noch zu kriegen, der für den es dort mal nicht weitergeht. Also man muss wirklich bei den Zweitligisten schauen, die Qualität hatten. Und wirklich dort konsequent die Mannschaft verstärken und gerade auch auf den Positionen, also ich sag mal in der Achse, ne, wo es entscheidend wird, zum Beispiel Innenverteidigung muss auf jeden Fall was passieren, weil einfach die Handlungsschnelligkeit, was im Strafraum passiert, zwischen der zweiten und der dritten Liga, das ist unfassbare Qualitätsunterschiede. Und dann kommt ja noch die nervliche Komponente hinzu. Du spielst dann eben jede Woche in so einem Stadion wie in Bielefeld oder fast jede Woche, wenn wir mal vielleicht Elversberg rausnehmen. Da musst du einfach auch eine gewisse Stressresistenz haben. Also da muss wirklich jede Menge passieren. Ich glaube trotzdem, dass man das intern gut auf dem Schirm hat. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man da permanent warnen muss. Aber man muss es schon nach außen hin klar darstellen, dass man eben nicht in so eine emotionale Zwangshaltung reinkommt. Man muss jetzt irgendwie jemanden da noch ein Geschenk machen, so zum Abschied. Das kann man einfach als so großer Verein jetzt nicht machen. Man muss wirklich ganz knallhart sachlich entscheiden, wer ist stark genug für die zweite Liga und wer nicht.
Und ich sehe eben die Erfahrung in der Liga schon gespielt zu haben, als ganz, ganz wichtig an. Denn wir werden uns alle wieder umgucken nach 3 Jahren dritter Liga, wenn wir denn aufsteigen, dass da wirklich ein Qualitätssprung da ist in der zweiten Liga. Das haben wir immer gemerkt, wenn Dynamo dann aufgestiegen war. Die Heimspiele schauen sich ganz anders an. Es ist ein ganz anderes Tempo drin, es ist eine andere Qualität drin, ist auch eine ganz andere individuelle Stärke von einzelnen Spielern dabei. Und da kommt es dann drauf an, dass der ein oder andere Spieler dem schon gewachsen ist.
Ja, also wenn man da so ein Gerücht wie von Mika Clausen hört als Beispiel jetzt, das ist ein guter Drittligaspieler, der ist auch jung und kann sich noch weiterentwickeln und vielleicht ist er irgendwann mal was für die zweite Liga, aber das ist jetzt für mich keine Verstärkung für Dynamo in der Situation, wo du bist. Mhm. Was Dynamo braucht, sind wirklich Spieler, die eine nachgewiesene Qualität und Quote in der zweiten Liga haben. Also ich will nochmal als Beispiel nennen, nach dem letzten Aufstieg war der Spieler mit der meisten Zweitliga-Erfahrung, den man verpflichtet hat, Brandon Borello. Der hatte damals 40 bis 44 Zweitligaspiele, kein einziges Tor erzielt. Und dann schaut man sich an, was hat er dann in Dresden geleistet? Da hat er 20 bis 25 Mal gespielt diese Saison, wo man dann abgestiegen ist und ebenfalls kein Tor erzielt. Also das ist dann kein Wunder gewesen. Man hat sich das eingekauft oder man hat das bekommen, was man eingekauft hat. Und jetzt muss man eben sehen, die Spieler, die man jetzt kauft, die sollten eben, wenn sie entsprechend 40, 50 Zweitligaspiele gemacht haben, was ich einen guten Wert finde, dann müssen die in diesen 40 bis 50 Zweitligaspielen aber auch schon mal 6 Tore geschossen haben und 9 vorbereitet haben. Weil ansonsten ist die Frage, wieso sollen die in Dresden plötzlich abliefern, was sie vorher nicht geschafft haben. Und da gilt es wirklich knallhart faktisch ranzugehen und zu gucken, wie kriegt man die entsprechenden Spieler auch überzeugt, nach Dresden zu gehen, daran zu glauben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, die haben einen hervorragenden Trainer und ein hervorragendes Umfeld, wo man sich auch weiterentwickeln kann und dann über mehrere Jahre eigentlich was erreichen kann. Und das ist das, was man versuchen muss, in den Gesprächen rüberzubekommen.
Ich finde diesen Transfersommer sehr, sehr spannend dieses Jahr. Also der ist sowieso immer sehr, sehr spannend, aber in diesem Jahr noch mehr, weil es, glaube ich, die erste Sommertransferphase ist für Thomas Brendel. Letztes Jahr hatte er quasi nicht die komplette Zeit, war noch nicht im Dienst. Da hat er den Kader vor allem ja auch David Fischer mit zusammengestellt. Deswegen bin ich gespannt, was er hier nach Dresden holt, welche Spieler er nach Dresden holt. Was man jetzt so hört, ist noch nicht alles so ganz positiv, was ich gehört habe. Aber ich denke schon, wenn ich jetzt das Wintertransferfenster angucke, dass er das leisten kann, dass er gute Spieler nach Dresden holt. Wenn ich Dominik Kota, Andi Hoti, das sind ja auch 2 Spieler gewesen, die ja wirklich auch super eingeschlagen sind bei Dynamo. Mika Bauer nicht ganz so, ja, am Anfang schon, jetzt nicht mehr so. Deswegen bin ich gespannt, wie er jetzt den Kader im Sommer zusammenstellt.
Wir lassen uns da überraschen und ich finde schon, dass Thomas Brendel da auch gute Arbeit speziell im Winter geleistet hat. Also Roti und Kota, das war top. Das war top, top, top. Mehr kannst du nicht erwarten.
Nee, Thomas Brendel hat da gute Arbeit geleistet und man muss nochmal sagen, dass die Kontakte von Thomas Stamm auch zusätzlich wichtig sind in der Kombination. Und das Starke von Thomas Brendel war auch, dass er eben Thomas Stamm bei seinen Ideen mit unterstützt hat. Das muss man auch nochmal sagen, es ist wichtig, hier wirklich gemeinsam vorzugehen und gemeinsam die Spieler zu finden, die auch dem Trainer in der Situation einfach weiterhelfen. Das ist was ganz Entscheidendes. Das hat man auch bei zig Vereinen schon erlebt, dass es dort unter Trainer, Sportchef irgendwie nicht ganz klar war. Das ist wirklich hier definitiv gerade der Fall, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und ich will als letztes noch sagen, man müsste auch durchaus überlegen, ob man nicht gerade für die Breite hinten raus nochmal 2, 3 Freiburger Talente sich leihen kann, die vielleicht dann in der Breite einfach in den ersten Jahren nochmal die Trainingsqualität und so weiter annehmen können, wo du 2, 3 hast, die dann in der zweiten Liga das zusätzlich schaffen können. Das könnte halt eine Chance sein und für Freiburg sicherlich auch optimal, dann einen Zweitligisten zu haben, wo sie einen Trainer kennen und wissen, dass der auch Spieler weiterentwickeln kann. Das kann die nächsten ein, zwei Jahre Dynamo richtig helfen, wenn man dort vielleicht mal überlegt, mit Freiburg dort ja zwei, drei Leihgeschäfte zu machen. Wie gesagt, eher auf hinteren Positionen als Anschluss, aber leistungswillig und so weiter mit Potenzial. Das wäre auch noch eine Chance, die man ja versuchen kann zu ziehen.
Thomas Stamm hat ja schon gesagt, dass er weiß, welche Spieler er haben möchte.
Wir lassen uns mal überraschen. Gesagt ja. Hat er es uns noch nicht, ne? Aber wird er sicherlich demnächst auch tun.
Und, es ist ja auch noch sehr früh, ne? Es ist ja auch noch sehr früh.
Aber jetzt muss natürlich das schon so ein bisschen eingetütet werden. Also jetzt musst du schon mal mit dem Einkaufswagen durch die Regale rollen und gucken, wer dann da so verfügbar ist und schon mal den Wunschzettel ausgefüllt haben, die Einkaufsliste.
Brauchst einen klaren Plan und musst dann schnell loslegen, das ist richtig.
Genau. So sieht's aus. Dann nochmal der ganz kurze Abstecher. Wir sind ja der Dynamo-Podcast, aber natürlich Chapeau vor den Eislöwen. Die haben es in der letzten Woche quasi Dynamo so schon vorgemacht, wie man aufsteigt, dramatisch aufsteigt. Ich sag mal, ganz so dramatisch brauchen wir es jetzt bei Dynamo nicht. Es war schon am Samstag ansatzweise emotional und dramatisch. Also ganz so viel Dramatik, wie gesagt, meine Herztropfen und meine Nerven waren schon am Samstag auf Spannung. Chapeau, oder? Patrick, ihr habt ja die Serie nun wirklich emotional, leidenschaftlich und hautnah verfolgt. Ein echtes Team, was da auf dem Eis stand und was sich dann am Ende sehr, sehr verdient durchgesetzt hat und neben der DL2-Meisterschaft sich auch den Aufstieg gesichert hat und damit Historisches geschafft hat.
Ja, also die Entwicklung bei den Eislöwen, das muss man echt nochmal sagen, das ist eigentlich für mich ein absolutes Märchen. Also letztes Jahr im Abstiegskampf gesteckt, dann zwischendurch schon Verstärkungen an Land geholt und dann hat ja wirklich quasi ein Zahnrad ins nächste gegriffen und trotzdem fühlte sich das immer so unrealistisch an, selbst wenn du in der Hauptrunde vorne bist, das wirklich in den Playoffs nochmal umzusetzen, aber auch da unglaublich viel Playoff-Erfahrung reingeholt, muss man nochmal erklären, da sind wir wieder fast beim Faktor Zweitliga-Erfahrung, die Dynamo dann braucht. Also diese Erfahrung zu haben in den Situationen, die schon mal erlebt zu haben und das dann noch umzusetzen. Und genau das hat sich bezahlt gemacht, weil all diese Spieler im Endspiel dann auch in diesen 7 Finalspielen auch abgeliefert haben. Also Fox, Turnbull und Sikora, das waren ja alles Spieler, die schon zigmal in einem Finale standen. Und emotional für Dresden, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch im Endeffekt, dass es Dynamo sogar ein Stück weit helfen kann, wenn du auch mal einen anderen Verein in der Stadt hast, der auch noch ein gewisses Interesse auf sich zieht und ja, vielleicht auch ein Spotangebot hat, was auch zieht, weil es so diesen Druck nimmt, der alleinige Unterhalter zu sein, der die ganze Show machen muss und dann permanent jeder Fitzel und jeder Kram bei Dynamo auf links gedreht wird. Ich glaube, das kann auch Dynamo sogar gut tun, dass mit den Eislöwen jetzt ein absolutes Top-Angebot noch in der Stadt da ist.
Ich muss ja ganz ehrlich aus Eigensinn sagen, ich hoffe immer noch mal irgendwann auf die Dresdner Handballer vom HCL Florenz. Eins muss man auch sagen, auf die Basketballer müssen wir in absehbarer Zeit nicht mehr setzen. Die waren vor ein, zwei Jahren nahe dran. Das Ziel BBL ins Auge zu fassen. Es gibt ja Ostvereine wie Rostock, wie Chemnitz. Jena schickt sich an, in die Bundesliga aufzusteigen. Für Dresden ist das Kapitel jetzt erstmal für eine Weile abgesagt, weil man nicht die entsprechenden Voraussetzungen hat, weil keine neue Halle gebaut wird, aus finanziellen Gründen. Die Stadt kümmert sich jetzt eher natürlich erstmal um die maroden Brücken. Und bei den Titans gehen jetzt erstmal die Profilichter so ein bisschen aus, habe ich den Eindruck. Man steigt ja freiwillig quasi eine Liga runter ab, geht in die zweite Bundesliga Pro B. Der Trainer geht, der ehemalige Geschäftsführer von Dynamo, Michael Born, hört auch im Sommer auf. Das ist dann so im Grunde genommen, Tino, die Gegenentwicklung zu den Eislöwen.
Ja, das zeigt einfach mal nochmal die gute Arbeit, die die Eislöwen gemacht haben. Und da können wir gerne, und das mag jetzt hart klingen, die Titans und HCL Florenz in einen Topf werfen. Da wird halt seit Jahren viel erzählt und viel verbreitet an, wir wollen mal in die erste Liga, aber du musst halt liefern. Bis letzte Saison hätte ich die Eislöwen in den Topf auch mit reingeschmissen, die auch schon Jahre erzählen, sie wollen aufsteigen, aber sie haben es eben dieses Jahr gemacht. Ich habe ja immer gesagt, die Mannschaft, die zuerst in der ersten Liga ist, ist die neue Nummer 2 hinter Dynamo. Und die Antwort ist jetzt ganz, ganz klar gefallen, dass das die Eislöwen sind und dass das die Titans jetzt nicht mehr sein werden auf Jahre ohne Chance. Und El Florenz steht jetzt auch irgendwo unter Zugzwang.
Gut, damit der Exkurs in den Dresdner Sport. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal voll und ganz auf den Samstagnachmittag. Das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Waldhof Mannheim. Möglicherweise ein sehr wichtiges und historisches Spiel.
Wir bedanken uns bei Patrick Franz, schreibt für die Kollegen der Bild und vom NDR. Patrick, vielen Dank.
Gern, Jens.
Und bei Timotheus Eimert für Sächsische.de und Sächsische Zeitung. Timo, danke.
Danke.
Nach dieser launigen Runde, mein lieber Tino, ich frage noch einmal, ist die Sehnsucht, ist die Lust auf die Quadratestadt, wie man ja Mannheim wohl nennt, gestiegen auf das Karl-Benz-Stadion, auf diesen möglicherweise tollen historischen Moment am Samstagnachmittag?
Jens, ich musste mich doch konzentrieren, dass ich auch ordentliche, qualifizierte Antworten geben kann. Da konnte ich jetzt nicht drüber nachdenken. Und mit Lust alleine kriegst du mich halt auch nie. Aber jetzt sorge ich mal für einen Stimmungsaufheller.
Na, da bin ich gespannt.
Mein Kollege, den wir eben noch in der Leitung hatten, Timo Eimert, hat rausgefunden, exklusiv, dass Stefan Kutschke auch nächste Saison für Dynamo spielt. Was sagst du dazu?
Stark. Stark. Also für die Recherchetätigkeit von Timo erstmal Kompliment. Und ja, bin ich bass erstaunt, dass die Meldung jetzt so wenige Tage vor dem entscheidenden Spiel in Mannheim so durchsickert.
Ja, wir waren auch erstmal erstaunt. Also ich war auch genauso erstaunt, als Timo mir das erzählt hat. Und er hat da eine Quelle aufgetan, die besagt hat, dass der Vertrag sich automatisch verlängert hat.
Also hat eine bestimmte Anzahl an Spielen erreicht oder?
Genau, das ist der Punkt. Im Vertrag stand, gibt es den Passus, bei einer bestimmten Anzahl an Spielen verlängert sich der Vertrag. Diese Zahl ist jetzt erreicht und Stefan Kutschke wird nächstes Jahr für Dynamo spielen. Zumindest unter Vertrag stehen. Und dann schließt sich ja die nächste Frage an, wird er auch spielen? Aber das ist ja eine Diskussion, vielleicht müssen wir die heute noch nicht führen, aber die wird natürlich kommen.
Das Thema wird sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen, weil du weißt, keiner polarisiert so sehr wie Stefan Kutschke. Es gibt die einen, die ihn komplett verehren, die sagen, das ist das Aushängeschild des Vereins. Dann gibt es welche, die sagen, ja guck mal, der ist 36 und der hat in dieser Saison eben schon nicht mehr so viel gespielt wie in den zwei Jahren davor. Ich kann mir vorstellen, das wird eine interessante und spannende Diskussion in den nächsten Tagen und Wochen werden.
Aber wenn wir die noch ein bisschen anheizen wollen, der Timo hat die Leistungsdaten, wie es so schön heißt, natürlich auch rausgesucht im Zusammenhang der Recherche. Ich lese mal vor, Stefan Kutschke hat 32 von 36 Spielen gemacht und klar, das ist jetzt Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Er ist dabei 25 Mal eingewechselt worden, hat 7 Mal von Anfang an gespielt, aber, und da war ich jetzt doch ein bisschen erstaunt, was denkst du, wie viele Tore er erzielt hat?
7 oder 8.
7 sind's. Und dann kommt zwar der Zusatz, aber davon 3 Elfmeter, aber ich finde, das ist überhaupt kein Satz. Also diesen Zusatz,
den können wir uns schenken. Wie viele Elfmeter Cristiano Ronaldo in seiner Karriere verwandelt hat und immer zum Elfmeterpunkt gegangen bist. Und da sagt ja auch niemand, ja, aber Cristiano, du hast so viele Tore geschossen, aber da waren eben auch viele Elfmeter dabei.
Und bei Christoph da Ferner sagt man ja auch nicht, der steht bei 18 Saisontoren, hat aber einen Elfmeter verschossen oder so. Nee, insofern finde ich 7 Tore, da dachte ich, ey krass, doch. Und mal unabhängig von dieser Art Leistungsbilanz bringt ja Stefan Kutschke auf eine andere Weise noch ein paar Elemente in die Mannschaft ein. Und ich habe jetzt die Meldung ja schon eine halbe Stunde so vor mir gehabt und habe schon mal drüber nachgedacht und finde klar, wir können über ganz andere Spieler reden, wo wir hin und her gerissen sind. Und wir hatten es ja auch gerade in der Runde schon mal, dass wir weg von Emotionen, oder nicht wir, eher der Sportchef und der Trainer, weg von Emotionen dann sachliche, leistungsorientierte Entscheidungen treffen müssen. Aber wenn Stefan Kutschke in der nächsten Saison zum Zweitligakader gehört, da gibt es, glaube ich, umstrittenere Entscheidungen. Erst recht, wenn er seine Rolle so annimmt wie in dieser Saison.
Das muss man ja sagen. Hast du einmal Stefan Kutschke gehört, dass der gesagt hat, ich muss aber eigentlich spielen oder ich klage oder ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden? Das habe ich nicht vernommen. Und ich glaube, und das bestätigen dir ja die Leute drumherum, er macht halt viel für das Team. Und er hat eben schon eine gewisse, und darüber haben wir heute auch geredet, eine Zweitliga-Erfahrung. Der weiß, wie es funktioniert. Stichwort auch Abstiegskampf. Und da kommen ganz andere Momente in der neuen Saison auf uns zu. Dass er dir sportlich vielleicht jetzt nicht 15 Tore garantiert, dessen müssen wir uns klar sein. Auch altersbedingt. Er ist jetzt nicht mehr der Jungspund.
Jungspund ist das Stichwort, der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, von Jonas Oehmichen, der hier im Podcast ja erzählt hat, wie sehr beispielsweise in der vergangenen Saison, als es für ihn jetzt sportlich nicht so lief wie gewünscht. Vor allen Dingen auch Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann da waren und jetzt, sage ich mal, nicht ihm gut zugeredet haben, aber die ihm halt doch irgendwo auch eine Stütze waren in einer schwierigen Situation. Und von daher denke ich doch, das könnte schon passen, auch fürs nächste Jahr.
Wir schauen mal. Also ich denke, das ist eine Personalie, die für sehr, sehr viel Gesprächsstoff sorgt, was ihr da jetzt rausgefunden habt. Da müssen wir nicht drum rumreden. Und diese Personalie wird uns auch in den nächsten Wochen definitiv weiter beschäftigen.
Wir vertiefen das, genau.
Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen, damit anknüpfen, wo wir angefangen haben. Wie war es denn in Prag? Hast du auch ein bisschen was aufnehmen können von der Stadt? Du bist ja ein Tempo gelaufen. Ich habe das neulich tatsächlich mal auf dem Laufband eingestellt. Diese Durchschnittskilometerzeit, die du da in Prag gelaufen bist. Ich hätte mich da auf gar nichts konzentrieren können. Ich war wirklich angefasst, dieses Tempo mal für 2-3 Minuten so durchzuhalten, was du dann offenbar über 42 Kilometer läufst. Das ist mir ein Rätsel, wie du das schaffst, aber das sei mal dahingestellt. Wie war der Lauf? Du hast die Bestzeit ganz knapp verfehlt, aber trotzdem, Wahnsinnszeit.
Ja, die Bestzeit war ein Jahr zuvor in Wien. Der ein oder andere Podcast-Hörer wird sich vielleicht auch erinnern.
Es gibt Hörer, die haben sich deinen Wien-Marathon zum Vorbild genommen und sind ihn in diesem Jahr gelaufen.
Sehr schön, da freue ich mich, dass wir auch ein bisschen Inspire-Me-Charakter hier haben. Nicht nur Entertain-Me, sondern auch Inspire-Me. Nee, Prag, auf jeden Fall eine Reise wert. Eine tolle Stadt, das hast du mir ja schon im Vorfeld gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie da gewesen bin. Und der Lauf war auch sehr, sehr schön, aber echt herausfordernd. Was jetzt den Bodenbelag zum einen betrifft, also ist schon ein Kopfsteinpflaster, musst du schon mal ein bisschen die Augen aufhaben. Manchmal läuft noch eine Straßenbahnschiene durch, das ist dann schon manchmal tricky. Dann ist es Tatsache durch die vielen Brücken, die man immer wieder quert, also es geht links, rechts und so, geht es ja doch, das kennt man aus Dresden, wenn man an der Elbe läuft, ja doch immer ein Stückchen berghoch und ein Stückchen runter. Und ich kann dir sagen, so ein bisschen, jetzt fast nicht, dass es mir die Bestzeit gekostet hätte, das war dann schon etwas zeitiger durch, aber Kilometer 40,5 ging dann nochmal parallel zum Fluss, ging es nochmal runter, was mir erstmal für einen Moment geholfen hat, aber ich wusste natürlich, dass es, wo es runter geht, geht es auch wieder hoch. Und das zog sich so bei Kilometer 40,5 auf 41 so, und dann Kopfsteinpflasterpassage, Gegenwind. Das ist ein echter Korkenzieher und das ist im Negativen. Im Fußball redet man ja vom Dosenöffner oder auch vom Korkenzieher. Dort war es eher so, der Marathonläufer sagt, dort hat es mich ein bisschen zerrissen. Aber nur ein bisschen. Deswegen war ich insgesamt auch sehr, sehr zufrieden, weil die Form schon stimmt und weil das ja auch eine beliebte Frage ist, will ich sie dir gleich beantworten, bevor sie du mir stellst. Ja, es gibt im Herbst einen Marathon. Ja, Berlin. Ich laufe in Berlin, 21. September.
Hattest du doch schon mal verraten hier.
Das hatte ich schon verraten, ja. Du hast
in der Verlosung damals gewonnen und warst doch überglücklich, genau, dass du in Berlin so dabei sein kannst. So sieht es aus.
Berlin ist halt noch mehr Leute, noch mehr Teilnehmer, was durchaus hilft, weil man nie alleine läuft und halt sehr, sehr flach. So ziemlich der flachste Stadtmarathon, also den ich kenne, auf jeden Fall der flachste und ich glaube, es ist auch der flachste. Irgendwie 39 Höhenmeter.
Aber jetzt ist noch nicht die Vorbereitung gestartet. Jetzt machst du erstmal ein bisschen Dobsche.
Dobsche, genau. Es gab also auf dem Heimweg im Zug, ich bin ja Zug gefahren, auch das kann ich nur empfehlen, wenn man hier praktisch uns aus Sachsen zuhört. Es ist ja wirklich toll, in Dresden in Zug zu steigen. 2:20 später steigt man aus, ist im Herzen der Stadt, also von der einen Stadt in die andere mittendrin. Und ich bin Zug gefahren und habe auf dem Rückweg, auf der Rückfahrt, der Zug war sehr, sehr voll, weil viele die gleiche Idee hatten. Hatte ich einen Sitzplatz direkt neben der Tür, also einen Bodenplatz, aber dort war es gemütlich. Und ich hatte das ist zum Beispiel noch so eine Erkenntnis, eine Büchse Bier. Das ist ja bei uns eher selten in Deutschland, dass man das noch findet. Und habe den Heimweg genossen, weil ich sehr zufrieden war. Ich hatte vorher zwei Baumstriezel, eingefüllt mit Vanillepudding, eingefüllt mit Vanilleeis. Es war ein schöner Tag.
Das höre ich doch gern. Und wie gesagt, Prag ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung wert und immer eine Reise wert. Und von uns, ja, 1,5 Stunden, 2 Stunden entfernt. Macht das. Auch mal im Sommer, fahrt dort mal hin und genießt die Schönheiten der tschechischen Hauptstadt. Tino, ich bin immer noch ziemlich geplättet. Ich hatte mit einem klaren Jahr gerechnet, dass du dein Versprechen einlöst und sagst...
Nagel mich nicht immer auf ein Versprechen fest.
Das ist ein Auswärtsspiel des Jahres. Bin ich mal noch mit dabei, das nutze ich und da löse ich mein Versprechen ein. Aber okay.
Wir werden sehen. Bist du mit den Planungen für den Eisverkauf? Also da kommst du nicht drum rum. Und das hören jetzt hoffentlich auch sehr, sehr viele. Also
und da will ich dann
immer wieder erinnern muss und sagen muss, Mensch, hier.
Und da gibt es ein klares Versprechen zum ersten Heimspiel. Also das habe ich mir so gedacht, das werden wir machen. Ich werde im sichtbaren Bereich, ob ich da als Gino Cinelli, wie du mich bezeichnest, oder was weiß ich, Tino Gelato oder keine Ahnung. Und wir werden uns, habe ich mir gedacht, dass wir ähnlich wie mit Paul Willi überlegen, dass am Ende noch vielleicht irgendwas für einen guten Zweck rumkommt. Also in was Karikatives neben einem leckeren Eis. Da habe ich ja zum Glück noch etwas Zeit. Der Saisonbeginn ist ja erst Anfang August. Jetzt warten wir erstmal oder bringen wir erstmal diese eine Saison zu Ende. Und ja, selbst der Daueroptimist Meier glaubt nicht, dass Robin Meissner in den noch verbleibenden zwei Spielen, also ich glaube ja nicht mal, dass er 3 Tore schießt, um auf die 8 zu kommen, wo ich mal dachte, dass ich die gesagt habe, geschweige denn, dass es irgendwie mehr als 3 sind oder dass seine Trefferzahl am Ende zweistellig wird. Mhm. Und ich bin froh, danke an euch nochmal, auch an die Runde jetzt, dass das Thema nicht heute nochmal explizit aufgemacht wurde.
Hätten wir machen können, machen wir aber nicht.
Genau.
Ich bin mal gespannt, welche Eissorte es dann geben wird. Bei dir wahrscheinlich Vanille, aber so ein schönes Softeis, so ein schöner Softeisautomat wäre zum Beispiel auch eine super Alternative. Und ich kann mir vorstellen, der Kollege Robin Meissner holt sich dann ein großes Softeis bei dir ab. Das hat er sich dann auch verdient.
So. Es sei denn, er muss dann eine halbe Stunde später auf der Bank Platz nehmen. Das weiß man nicht, ne?
Das weiß man nicht.
Oder steht in der Startelf.
Oder das. Gut, Tino. Jetzt warten wir erstmal ab, was in Mannheim rauskommt. Ich denke, wir hören voneinander in den nächsten Tagen. Spätestens hören wir uns wieder in einer Woche zur neuen Podcast-Folge.
Wie habe ich es vor einer Woche gesagt? Früher oder später? Jens, dir eine gute Restwoche.
Tschüss, Dino.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.